Sie haben eh schon ein Stichwort geliefert. Ich habe gemerkt, wie ich mir das Transkript durchgelesen habe, dass...
Und da sind Sie nicht verzweifelt gewesen.
Nein, gar nicht. Also ich fand es sehr spannend.
Ja, ja, aber ich meine, das, wie man es früher so schön gesagt hat, Kraut und Ruben und alles durcheinander.
Ja gut, aber das hat man ja auch.
Eine Lebensgeschichte über Pretau und über Seitenstetten und über Mock und über Kreisky und über das Parlament und über Leute, die man kennengelernt hat und so weiter. Aber dass sie es überlebt haben, ist großartig.
Man hat auch so seine Fähigkeiten, die man sich angeeignet hat, wie man das dann mit dem arbeiten kann.
Ja. Ich war mal einen albanischen Häftling kennengelernt, der später dann stellvertretender Ministerpräsident worden ist und sich für den Eurokommunismus sehr interessiert hat und deswegen zu diesen ganzen Tagungen gekommen ist, die dann mit dem Leon Hart und mit vielen anderen zusammen absolvieren musste. Und der hat ein Buch geschrieben und hat mich der Titel so imponiert. Ich schrieb und ich habe überlebt. Ich habe mich mit ihm lang unterhalten und hat mir gesagt, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte zu schreiben und die Schwierigkeit war, ein Papier zu kriegen oder irgendetwas, was man hätte schreiben können, und dann Bleistift und so, nicht, weil das war die finsterste Hotscha-Zeit in Hotscha. Und er hat gesagt, wenn ich nicht hätte schreiben können, dann wäre ich entweder irrsinnig geworden oder ich hätte es psychisch nicht ausgehalten und wäre gestorben. Und deswegen ist der Titel so gut gewählt. Ja. Der ist so einfach, Titel. Ja. Ich habe geschrieben und ich habe überlebt.
Ne? Wunderbar. Nein, ist wirklich sehr schön. Nein, ich habe gemerkt, dass ich mich ein wenig schwer tue, mir tatsächlich diese Situation in Südtirol in den 60er und 70er Jahren vorzustellen. Dieses ganze Klima, wie es hier geherrscht hat. Und haben wir gedacht, eigentlich würde ich Sie gern heute vor allem dazu fragen, dass Sie mir vielleicht dazu mehr schildern können, damit ich mir das auch besser vorstellen kann. Weil ich kenne Südtirol auch eigentlich bewusst natürlich aus den späten 70er, aber 80er Jahren. Und ich weiß nicht, vielleicht würde ich ganz gerne damit anfangen, wie Sie nach Südtirol aus Wien zurückgekommen sind und als Pressereferent angefangen haben. Wie war das damals für Sie? Also
für mich war es eine total unbekannte Welt, weil ich ja gar nicht zurück wollte, sondern in Wien bleiben wollte. Und von der Großstadt, die damals liberal geprägt war, liberaler als sie heute ist, der Sprung in diese kleine, enge Welt war groß. Ich habe Südtirol so erlebt, dass ich nach Bozen gekommen bin und zu meinem Erstaunen und Entsetzen eigentlich bemerkt habe, dass in unserer Landeshauptstadt wir überhaupt nicht mehr daheim sind. Also, dass das eine italienische Stadt ist, mit einem kleinen, noch ein bisschen deutsch geprägten Zentrum, und alles andere ist einem fremd, und die Italiener waren so und sind bis heute so dominant, dass wir von der eigenen Hauptort unseres kleinen Landes eigentlich nur unter Anführungszeichen reden können, weil wir da nicht daheim sind. Wir fühlen uns auch nicht daheim. Und das waren eigentlich die ersten Eindrücke. Der zweite Eindruck war, dass ich bei mir immer mehr, vielleicht auch durch meine weltoffene Ausrichtung der Eindruck geprägt hat, wir sind eine Kolonie. Wirklich eine Kolonie. Ich habe später auch darüber geschrieben und sehr zum Entsetzen vieler Leute und habe geschrieben, Italien behandelt Südtirol natürlich vor dem Autonomiestatut, ne, mhm, wie eine Kolonie, denn alle Resolutionen und alle Begriffsdeutungen der Vereinten Nationen und der internationalen Gremien werden voll erfüllt. Und habe dann auch ganz genau nachzuweisen versucht, warum das der Fall ist. Ne. Man hat im eigenen Land keine Fahrkarte auf Deutsch bestellen können. Mhm. Sie haben in Italien hat es geheißen. Mhm. Und man ist wirklich zum Teil als Staatsbürger zweiter Klasse behandelt worden. Nicht? Und vor allem hat man, wie soll ich denn sagen, ein Ausmaß an Arroganz, gemischt zum Teil mit Überheblichkeit, was ja dasselbe ist, und Verachtung gespürt, und das war nicht nur Einbildung, sondern man ist bei den öffentlichen Ämtern, das war ja alles in italienischer Hand, alles. Mhm. Und das ist ja gerade im Sinne der Vereinten Nationen kolonial. Ja. Ich meine, wenn man im eigenen Land von fremden Autoritäten und Behörden regiert, schikaniert und in einer Art und Weise behandelt wird, dass man sich nicht mehr daheim fühlt im eigenen Land. Und dann waren sofort, also ich bin zurückgekommen, wie die erste Anschlagswelle vorüber war. Das heißt, ich habe es zum Teil noch live erlebt, aber da waren die Eindrücke noch zu frisch, um sie verarbeiten zu können. Mhm. Ich habe dann für die Südtiroler Volkspartei, mit der ich nichts am Hut gehabt habe damals, sondern die ich nur gekannt habe, ne, und etwas anderes hat es nicht gegeben. Dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, Dietl, Brucker, und die haben mich bald sehr nett und in sehr liebenswürdiger Weise als gleichberechtigt akzeptiert und aufgenommen, und über sie habe ich dann einen ehrenamtlichen Auftrag gekriegt, diese ganzen Misshandlungen zu bearbeiten. Das war meine erste Arbeit. Mhm. Und das waren so die ersten Eindrücke. Bombenanschläge, ungeheuer viel Polizei, ungeheuer viel Übergriffe. Und zwar habe ich ja damals für die Südtiroler Nachrichten gestaltet, und da zum Beispiel in Desselberg draußen im Pustertal, da ist ja ein Dorf praktisch behandelt worden, wie die Franzosen in Algerien vorgegangen sind, in diesen Bergdörfern.
Und weil denen vorgeworfen ist, sie sind Unterstützer von den
ja, sie haben da jeder, aber sie haben sich aufgeführt, also Kolonialmacht oder Besatzungsmacht ist nur ein milder Ausdruck, wirklich, also wirklich richtig Häuser gestürmt und verwüstet und also, schrecklich war sowas. Und über diese Dinge habe ich geschrieben, und ich bin trotzdem froh, dass ich das sehe heute als Privileg an, nie eine anti-italienische Grundhaltung gewonnen habe, weil ich immer unterschieden habe zwischen der Staatsmacht und den vielen netten, gebildeten, kulturell hochstehenden Menschen. Und wenn Sie bedenken, dass damals schon der Indro Montanelli diese Ikone geschrieben hat, ja, was hat eigentlich Italien in Südtirol zu suchen? Nicht? Und der Angefeindet war so groß, dass man sich an ihn nicht herangetraut hat. Nicht? Aber das waren eben dann dann sind bald einmal die Kontakte mit Klaus Katterer vertieft worden. Er ist oft hereingekommen, dann habe ich mit großer Freude sein Buch gelesen. Der Freund stand links über die Rolle der italienischen Sozialdemokraten vor dem Faschismus und nach dem, also während der Zeit des Faschismus. Und ich habe damals das Glück gehabt, im Pressebüro, das ich selber aufgebaut habe, schalten und walten zu können, wie ich eigentlich wollte. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe diese Freiheit schändlich missbraucht. Also aus heutiger Sicht muss ich sagen, also der Dr. Maniago war wirklich ein großzügiger und liberaler Mensch, weil ich selber hätte mich 20 Mal ausgekaut, weil ich ihn als sein direkt Untergebener, also als, ich habe sein Vertrauen nie missbraucht, muss ich sagen, aber ich habe das getan, was ihm seine Freunde immer kolportiert haben. Ich habe in seinem Vorzimmer praktisch sozusagen gegen das Paket Propaganda gemacht. Nicht? Ich habe zwar alles geschildert, positiv, negativ und so weiter, nicht? Also außen hin wertneutral, aber habe dann bestimmte Meinungen einfließen lassen und die Schwergewichte ein bisschen auch verändert aus meiner Sicht. Nicht? Ich habe nur meine Überzeugung wiedergegeben. Nicht? Aber es war so mal ein klassischer Missbrauch der Meinungsfreiheit, wenn man es ganz genau nimmt. Nicht? Und da habe ich auch ganz interessante Leute kennengelernt, vor allem die einen Großteil der österreichischen Journalisten, die reinkommen sind und die gewohnt waren, ich gehe zum Presseamt, weil nicht, und das war natürlich nicht, ich war nicht auf den Mund gefallen und habe sie herumgeführt, habe ihnen die ganzen faschistischen Denkmäler gezeigt, haben sie gesagt, das gibt es ja nicht, dass man da nur italienisch ist. Ich habe gesagt, gut, kommen Sie bitte mit, nicht mit einigen war ich per Du, mit anderen per Sie. Und dann habe ich irgendetwas Deutsch bestellt, Siamo in Italia, hat die Standardfahrt. Und das war zum Beispiel die Süddeutsche, die vorher sehr distanziert war. Da war ein gewisser Manfred von Konta, der ist dann nach Brasilien gegangen, Rio de Janeiro war er Sonderkorrespondent und was weiß Gott. Und der hat durch diese Besuche den Kurs der Süddeutschen, die Welt haben wir sowieso auf unserer Seite gehabt, mit der Frankfurt habe ich dann eigene gute Kontakte aufbauen können, über den Reismüller, über den, einen der Herausgeber, der damals sehr viel Einfluss gehabt hat. Und dadurch haben sich die großen Zeitungen im deutschen Sprachraum langsam von dieser ja, was wollen Sie denn, die Italiener sind so nette Leute und nette Meine und so guter Wein und alles und die Toskana und so weiter. Nicht? Also so ungefähr, so war die Mentalität. Nicht? Und dann haben sie sehr kritisch berichtet und das hat Rom sehr, sehr gestört. Weil alles, was aus Deutschland gekommen ist, ist fünfmal wichtiger genommen worden als das, was aus Österreich gekommen ist, weil man gesagt hat, dass Österreich diese verlorenen, schönen Provinz, wie sie es nennen, wir sagen Land, nachtrauern und dass man sie gern wiederhaben möchte und so weiter, das ist verständlich und aber sagen wir, Österreich hat außer unter Kreisky und das hat nichts mit dem Archiv zu tun, hat nichts, sondern wirklich mit seiner historischen Rolle, hat es eigentlich kaum jemals eine richtig bedeutsame Rolle auf der europäischen Bühne gespielt und auf der internationalen sowieso nicht, nicht ich meine. Und Kreisky war die große Ausnahme und das haben sie, den haben sie auch sehr ernst genommen, sehr, sehr ernst genommen. Und das weiß man ja. Und um die Zeit noch näher zu beschreiben, ich habe live erlebt, wie immer mehr Italiener zugewandert sind. Nicht? Und zwar nicht, weil sie unbedingt kommen wollten, sondern sie sind dazu ermuntert worden mit vielen, mit Steuervorteilen, mit Vorteilen, dass für sie ganze Häuser, Blocks, also ganze Wohnbauzonen gebaut worden sind. Und deswegen war das heute merkwürdig klingende Wort vom Canonicus Camper, dass das Volk auf dem Todesmarsch ist, wirklich berechtigt. Mhm. Denn wir haben uns statistisch eigentlich ausrechnen können, nach so und so vielen Jahren sind wir in Minderheit, wenn es so weitergeht. Mhm. Und das hat auch zu dieser Radikalisierung entscheidend beigetragen. Und das sind die Jahre eigentlich gewesen, die mich da im Land, das waren die ersten Eindrücke, die mich im Land geprägt. Ich habe dann die großen Kundgebungen nicht in Sigmundsgrün mitgemacht, sondern die viel wichtigeren, wie der Amplatz zum Beispiel begraben worden ist, oder der Kirschbaum begraben worden ist. Nicht? Das waren Demonstrationen, wo ein ganzes Volk, in dem es hinter dem Sarg hergegangen ist, zu Tausenden und Tausenden, nicht? Gesagt hat, wir sind nicht einverstanden. Nicht? Und das waren die Kundgebungen, die an viel größeren und wichtigeren Stellenwert haben als jede politische Großkundgebung. Nicht? Das ist überhaupt keine Frage. Nicht? Auch wenn die vielleicht mehr beachtet worden ist. Und
darf ich da ganz kurz nachhaken? Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, sowohl Amplatz als auch Kirschbaumer Beerdigung, wie ist das dann von Seiten Italiens oder von den italienischen Medien aufgefasst worden? Weil Sie gerade auch gesagt haben, das ist vielleicht nicht so wahrgenommen.
Fassungslos. Aha. Ich kann mich erinnern, dieser Trauerzug, gerade beim Amplatz, der war x Kilometer lang mit den ganzen Fahnen und Trachten und den Schützen und diesen Fahnen aus von 1809 teilweise noch. Und da hat ein Mann, den ich überhaupt nicht mag, weil er einer der großen Intriganten ist, der Busek, einen Artikel geschrieben, der für mich in seiner Art das ein großes, kleines Meisterwerk ist. Ich glaube, der Titel war ein Begräbnis in Tirol oder so. Mhm. Und da hat er geschrieben, Begräbnisse, die einem in Erinnerung bleiben, gibt es viele. Und überall auf der Welt. Aber wenn in Tirol jemand, der mit der Bevölkerung verbunden war, und den die Bevölkerung zeigen will, wie sehr sie ihn geachtet hat, begraben wird, dann ist es etwas anderes, weil da ein Stück Herz mit dabei ist, weil da im Trommelwirbel und mit den alten Uniformen und Fahnen ein ganzes Stück der österreichischen Monarchie noch mitgeht und mitschwingt. Und zwar ein wunderbarer Artikel, sonst, wie gesagt, mag ich ihn überhaupt nicht. Weil er immer wirklich ein gescheiter, aber ganz ein großer Intrigant war und ein Übler. Man. Aber auf die ÖVP bezogen, Gott sei Dank. Und die Italiener waren fassungslos und haben gemeint, sie könnten in der üblichen Form, wie es eben bei ihnen der Fall ist, nicht, ja, hat einmal gesagt, 5 Italiener, 6 Parteien, nicht, meine, und so ist es ja heute in Bozen und nach wie vor, nicht, meine, haben versucht, einmal einen Keil in diesen Block zu treiben, das ihnen gründlich misslungen. Sie haben den Landessekretär der Partei verhaftet und jeder hat Angst haben müssen, wenn er in der Partei eine Funktion gehabt hat, also dass er von heute auf morgen verhaftet wird oder so eine Hausdurchsuchung bei ihm um 4 in der Früh gemacht wird und so weiter. Und ich bin ihnen damals erzählt, ich bin von der Partei bald einmal, das war so zwischen 65 und ja, 64 und 70 ungefähr in der Zeit. Ne? Mhm. Sie wissen ja, dass ich Schwierigkeiten hatte, Dinge ein bisschen zeitlich genau einzugrenzen. Da bin ich viel herumgeschickt worden, nach Innsbruck, wo die Frau Dr. Stadlmeier war. Und die Tiroler Landesregierung hat uns wirklich immens unterstützt. Und einer der Hauptvorwürfe an die eigene Partei war von mir immer der. Und ich auch so geblieben, auch wenn es längst nicht mehr meine Partei ist, dass man gern die Hand aufgehalten hat und Danke gesagt hat und dann war es vergessen. Und ich habe gesagt, die Not war groß, aber die Undankbarkeit war ebenso groß. Weil wenn ich daran denke, welche Opfer Österreich gebracht hat, EU, nicht, wo immer Italiens Veto eingelegt hat und so weiter. Nicht, also richtig große, nicht nur ideelle, sondern materielle Opfer, also gigantische Opfer, wenn man es genau nimmt. Nicht. Und damals ist die HSGB auch gegründet worden nicht, und da hat er kein Geld gehabt. Nicht. Dann bin ich hinaus nach Deutschland und da war die FDP, die noch ziemlich mit Kriegsveteranen besetzt war, aber mein Gott, es ist, Sie werden mal glauben, wenn heute, ich habe Leute kennengelernt, unter anderem auch den Peter, nicht, den ich sehr geachtet habe und auch sehr mögen habe, nicht, auch wenn uns Welten getrennt haben, nicht? Weil ich war immer links, werde immer links sein und hoffe, dass ich mit dem Herzen, dass mir das Herz nicht verrutscht. Nicht? Und ich habe immer große Achtung gehabt vor Leuten, die gesagt haben, ja, ich war dabei, ich hoffe, dass ich mich nicht persönlich schuldig gemacht habe. Und manche haben auch richtig gesagt, wer war eigentlich nicht dabei. Nicht? Weil das Verlogenste überhaupt war damals in Österreich der Fall. Ja. Weil ich habe einen heretischen Artikel einmal in den Südtiroler Nachrichten geschrieben, habe das Foto Hitler auf dem Heldenplatz nicht? Mit 500.000 Menschen. Es gibt ja Zahlen, die weit über die 500.000 hinausgehen, aber es dürfte realistisch sein, halb von einer 500.000 Menschen, die gejohlt und gebrüllt und die Kinder hochgehalten haben und so weiter. Und habe geschrieben, ja, es fällt schwer in dieser Menge Gegner des Nazismus zu entdecken. Nicht? Und wenn man den Einmarsch von der Grenze bis Wien verfolgt, nicht nur jubelnde Volksmassen und so weiter, nicht? Dann ist das auch so gewesen. Nicht? Und die zweite Methode, und der damalige deutsche Vizekanzler war ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier, ein hoher, aber soweit ich dann habe, ganz im kleinen Stil ein bisschen über ihn recherchieren können, also persönlich glaube ich sauber. Und der hat gesagt, sie wissen schon, dass die deutsche Bundesregierung also absolut nichts damit zu tun haben will und darf und kann und soll. Aber ich weiß, was es bedeutet, weil ich selber aus einer Minderheit stamme. Ich glaube, er war Schlesiendeutsch oder so. und hat mir wirklich einen Koffer mit Geld ausgehändigt. Und mit dem bin ich heil über die Grenze gekommen. Aber ich kann Ihnen sagen, so Angst habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Nicht? Nie in meinem Leben gehabt. Und dann offenbar hat es ja auch bei uns, wie es nicht anders möglich war, Leute geben, die mit dem italienischen Geheimdienst oder mit irgendwelchen amtlichen Stellen zusammengearbeitet haben. Von einem Moment zum anderen, das hat mit Bonn nichts zu tun gehabt, aber von einem Moment zum anderen war er auf der schwarzen Liste und bin dann regelmäßig aus jedem Zug herausgeholt worden. Und wirklich in einer also schikaniert, gedemütigt worden, also in einer Art und Weise, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nicht? Und das sind so die ersten, damals habe ich haben wir verstanden, dass sich eine Volksgruppe, wenn sie nicht sich assimilieren lassen will oder assimiliert werden will, wie der Elsass und viele andere Gegenden, nicht, dass sie sich wehren muss. Mhm. Nicht mit Gewalt, sondern durch passive Resistenz. Mhm. Und diese Überzeugung hat sich eigentlich bei mir bis heute total gefestigt. Mhm. Und zwar nicht passive Resistenz in einer feindseligen Abwehrhaltung, sondern dass man nur das Recht betont, dass man in der eigenen Heimat das Recht haben muss und notfalls auch erkämpfen muss, die eigene Identität zum Ausdruck zu bringen. Und aus dem Grund sind diese Fragen ja so wichtig, auch wenn sie heute leider Gottes nur mal von Randgruppen vertreten werden, weil die Tagespolitik, mein Gott, die ist so wie das Wetter. Nicht? Ich meine, etwas kann sich gut entwickeln, etwas kann sich schlecht entwickeln, wer weiß es. Nicht? Ich meine, ich sprich niemand den Willen zu, absichtlich etwas falsch machen zu wollen. Gottes Willen, nicht, wenn nicht irgendwelche korrupte Banden mit am Werk sind und Seilschaften und so weiter, was leider Gottes bei uns auch der Fall ist, nicht? Vor allem Seilschaften und so, nicht? Ich meine, mit, ich wollte Ihnen noch das eine sagen wegen Universität, nicht, weil es mir entfallen ist, weil es auch wichtig ist, weil es ja so viele Kämpfe darum gegeben hat. Die Universität in Bozen war insofern ein Bruch mit, nicht nur mit Tradition, nicht nur mit Zielsetzungen, weil wir ja immer unisono gesagt haben, geistig und kulturell soll diese Einheit, muss diese Einheit gewahrt werden. Und das zum ersten Mal auch eine große Nabelschnur geistig-kulturell zerschnitten worden. Ja. Weil wenn man 10% oder 15% dieser Gelder in Innsbruck zur Verfügung gestellt hätte, hätte man so viel ausbauen können und so viel daraus machen können. Und wir hätten unglaublich viel profitiert und gleichzeitig eine Kleinigkeit zurückgeben können, was wir im Übermaß an Solidarität und an Großzügigkeit gekriegt haben. Und dass sie, dass die Universität Bozen irgendwo ein Zwitter geblieben ist, merkt man ja daran, dass man für Leute, die einigermaßen gut sind, bis zum Zehnfachen der Vergütungen zahlen muss, wie sie in Innsbruck und an anderen Universitäten gezahlt wird. Nicht? Sonst kommen sie nicht aus Marburg oder von irgendwo. Nicht? Das heißt, Irgendwo kann das Ganze nicht so überzeugend sein, wie es dargestellt wird, sonst wäre man zu diesen Notlösungen und Kunstgriffen ja nicht gezwungen. Mhm. Und das, was schade ist, ist, dass auch etwas, weil wenn man eine große Dependance der Universität Innsbruck in Bozen errichtet hätte, großartig, großartig. Mhm. Mhm. Innsbruck hätte entlastet werden können, viele Studenten der Innsbrucker Universität oder anderer österreichischen Universitäten hätten in Bozen bestimmte Fächer studieren können, hätten zugleich die Landschaft kennenlernen können, ein Stück Italien und aber da ist vieles aus Kurzsichtigkeit eben vermurkst worden, weil man einfach gemeint hat, ein kleines Land muss alles selber haben. Also man wollte eigene, ich habe es Ihnen erzählt, Rodler-Ding, Trainingspiste, nicht, ich meine, und alles wollte man selber machen. Nicht. Es ist Gott sei Dank so, und an das denkt man ja nie, wenn man über Oppositionsparteien redet oder über die Opposition innerhalb von Parteien redet, die meist einen harten Stand hat, dass deren eigentliches Wirken und deren eigentliche Güte darin besteht, vieles zu verhindern.
Ja.
Weil sonst hätte man dergleichen noch einen langen Rattenschwanz mehr erlebt. Nicht? Und dann die Zeit, mein Gott, so hat sich auch so um sich auch zum Beispiel durch die Misshandlungen, mit denen er wie direkt zweimal Berührungspunkte gehabt, dreimal eigentlich Berührungspunkte gehabt. Das erste Mal durch diese Dokumentation, die ich zusammengestellt habe und die wirklich auch heute noch, glaube ich, zum Erschütterndsten gehört, was man lesen kann, weil man hat wirklich in einem Land, wo der große Beccaria Maßstäbe gesetzt hat, in einer sehr dunklen Zeit, nicht? Und diesen Mann würde ich ja in jeder größeren oder kleineren Stadt ein Denkmal bauen, weil das sind die großen Geister, die eigentlich das Dunkel der Welt erleuchten, die Folterungen, die Misshandlungen, die Erniedrigungen, die Einschüchterung, all das, was so schrecklich ist. Mhm. Nicht? Und leider Gottes war damals wie heute ist es nicht besser, es so, dass die sogenannte unabhängige italienische Justiz, die rein italienisch war, die Leute, die als Folterer entlarvt worden sind, deren Namen und deren Rang, und genau, man hat alles gewusst über sie, sind befördert worden. Die sind befördert worden. So wie es halt heute, mein Gott, man...
Okay.
Nein, ich denke an den armen Teufel, den man in der Zelle vergessen hat. Ich meine, und das wäre wahrscheinlich zur Zeit von Josef II. Kaum möglich gewesen. Nicht? Und das zweite Mal, da bin ich zum Doktor Menier gerufen worden, und da hat er mir einen langen Vortrag gehalten, nicht? Was soll ich tun, und ich kann nicht, und wir dürfen den Weg nicht einschränken, und so weiter, das brauche ich nicht alles wiederholen, weil ich bin ja in seiner Tradition, dass ich auch über Gott, die Welt und den Weltuntergang und den Sonnenaufgang zugleich reden will, nicht? Also das weiß ich sehr wohl. Dafür ist niemand vor Langeweile vom Stuhl gefallen, was auch ein Vorteil ist, nicht? Und Der hat mich eines Tages zu sich gerufen und hat mir eben diesen Vortrag gehalten. Und dann macht er die Schublade auf und sagt, ja, da waren die Angehörigen von der Familie Walter da und haben mir das Hemd da gebracht. Nicht? Und das ist ja ein Skandal, wie man mit den armen Teufel umgeht. Es war so ein weißes Hemd, Blut, also alles voller Blut. Mhm. Nicht? Ich meine, also schrecklich. Nicht? Er hat gesagt, was soll ich denn tun? Nicht? Die Lage war wirklich völlig verzweifelt, weil ich kann mich erinnern, ich habe ein Pressekommuniqué einmal gemacht, wo die Landesregierung einen Anschlag von Südtirolern, Österreichern und auch die Deutschen haben schon ein bisschen ungut, rechtsradikal mitgemischt. Und da ist ein italienischer, glaube ich, ein italienischer Soldat oder zwei erschossen worden, aber die Umstände sind bis heute nicht ganz geklärt, aber es dürfte so sein, wie es gesagt worden ist. Und da ist der Vertreter von der DC gerade bei Maniak gewesen, hat sich das zeigen lassen und hat gesagt, ja, Schweinerei und immer nachher und immer nachher. Dann habe ich gesagt, ja, der hat bei Loffer geheißen. Mhm. Und ich habe gesagt, lieber Alcide, weil wir waren schon durch die Parteigremien bekannt, was soll ich denn eigentlich tun? Mehr als verurteilen kann man es nicht. Wir haben keine direkten Einwirkungsmöglichkeiten auf diese Leute. Und man müsste sich ja mal die Frage stellen, so sehr man das Gewalt und Attentate verurteilt, wieso es zu diesen Dingen gekommen ist. Warum? Wo sind die Ursachen? Wo ist die Quelle dieser Entwicklung zu suchen? Und das dritte Mal, und das hat mich dann wirklich sehr beeindruckt, weil es auch von einer langen geistigen Überarbeitung Maniagos zusammenhängt, war der, dass er mir einmal rufen hat lassen, da war ich längst schon immer bei ihm und war schon im Parlament, und hat gesagt, ja, wie halt heute die Anschläge sehe. Dann habe ich gesagt, mein Gott, ich habe eigentlich im Großen und Ganzen die gleiche Meinung, die ich damals gehabt habe. Große Idealisten, große Utopisten, Leute, die in der ersten Zelle ungeheuer naiv waren, weil es einfache Bauern waren und die schwierigen Dinge haben, ohne die es Österreicher machen müssen, die den Sprengstoff hergeschmuggelt haben und so weiter. Und jeder hat über jeden alles gewusst und kaum haben sie zwei Leute gehabt und gefoltert, dann ist der ganze Ring aufgeflogen. Also es war auch nüchtern gesagt dilettantisch. Mhm. Mhm. Aber große Idealisten, und ich bin nach wie vor überzeugt, habe ich gesagt, dass zwei Dinge ganz entscheidend zu dieser Bereitschaft, überhaupt über Autonomie zu reden, beigetragen haben, und zwar Kreiskis UNO, ja. Vormarsch oder UNO-Initiative und diese große Berichterstattung in den Medien über die Gewalt einerseits, über die Repression andererseits und darüber, dass Italien uns wie eine Kolonie behandelt. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe es halt verurteilt und so weiter, aber mir kommen schon auch jetzt. Ich denke oft drüber nach, und wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann und so weiter, na wirklich bewunderungswürdig irgendwie. Nicht? Dann denke ich drüber nach und erinnere mich an vieles und so weiter. Damals haben wir natürlich Angst haben müssen, ob wir nicht als Partei aufgelöst werden. Es waren ja Versuche dieser Art schon in den Schubladen parat und vorbereitet. Und meinen Sie, wenn ich bei einer Landesversammlung das Ganze noch einmal in neuer Form bringe, dass das gut ankommt? Dann habe ich gesagt, es gibt nichts, was besser ankommen würde. Weil wenn Sie als oberste moralische und politische Instanz sagen, wir haben manches vielleicht etwas zu kurzsichtig beurteilt, dann werden die Leute Ihnen nicht nur Beifall zollen, sondern sie werden Ihnen im Herzen ein Denkmal bauen, weil das ein Akt der Reife ist, weil wenn man etwas einsieht, noch dazu in ihrer Position, dann wird das als geradezu heroischer, geistiger, politischer Akt gewertet. Mhm. Das hat er dann gemacht. Ich habe noch unten seine Anmerkungen alle und hat eben gesagt, also die Gewalt war zu verurteilen, sie sind am falschen Weg gegangen, aber sie haben in entscheidender Form und so weiter. Nicht? Und das waren seine Originalworte, da habe ich nichts mehr damit zu tun gehabt. Nicht? Das hat er selbstständig wirklich Satz für Satz gut durchgedacht, formuliert. Und das war so wie eine Art Testament. Und dadurch ist ein Teil der Südtirol-Geschichte verarbeitet worden, zumindest politisch. Nicht? Und das war deshalb so wichtig, weil dadurch diese Lagerbildung dafür, dagegen, Sympathie, Antipathie, Verräter, Kollaborateur und das alles ist ein bisschen begradigt worden. Nicht? Und dann hat es die restliche Zeit, die haben wir ja schon im letzten Gespräch gestreift, ne? Das war dann bald einmal der Aufbau mit diesem Versuch, einen anderen Weg zu gehen, den politischen Weg weitgehend zu verlassen, um auf die wirtschaftliche Entwicklung zu setzen, hat sich Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Und die Kämpfe um die bei den Südtirol-Konferenzen und die Ablehnung Kreis Kisaragat und das wissen Sie alles. Nicht? Mhm. Aber so, das war das Bild, das man bekommen hat, wenn man aus Wien, sagen wir, völlig nicht voreingenommen reingekommen ist in ein Land, das einem fremd war. Mir war es völlig fremd. Nicht? Mir war das eigene Heimatdorf bekannt. Nicht? Aber sonst war mir das Land völlig fremd.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also meine Assoziation war jetzt, dass das eine Situation ist, die sich in Bozen und in den größeren Orten, also vor allem auch in Bozen, so abgespielt hat. Sie waren ja sicher viel im Ahrntal drinnen bei Ihrer Familie. Wie gab es da Unterschiede zwischen Stadt und Land?
Am Land, aber weniger sagen wir, in so einer abgeschiedenen Berggegend, aus der ich stamme. Wie gesagt, drei Seiten Grenze. Und wenn eine Lawine runtergegangen ist, dann sind wir wochenlang von der Außenwelt abgesperrt gewesen. Da hat sich eigentlich nichts abgespielt. Aber rund in den Tälern um Bozen, Meran und so weiter, war der patriotische Faktor stark entwickelt. Und hat auch zu einem großen Gegensatz zur Stadt Bozen, die man so als feindliche Bastion gesehen hat, herausgeschält.
Ich frage jetzt einfach, weil ich Assoziationen dazu habe. War diese Aversion gegen Bozen, also die war sicher zum einen, weil doch zu dem Zeitpunkt auch ein ganz großer Anteil der Bevölkerung italienischsprachig war.
Bis heute, 80%.
Bis heute, genau. Ja. Aber war auch ein Grund, dass sagen wir, das einzige Bürgertum, das es in Südtirol gibt, wenn dann in Bozen lebt, während ja zum Beispiel diese ganzen Anschläge eher von Bauern getragen worden sind.
Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, denn das sogenannte liberale Bürgertum in Bozen war aus der Sicht der Landbevölkerung immer etwas italophil, immer etwas kollaborationsbereit. Allerdings war dadurch auch ein vernünftiger Ausgleich zu diesem Überschwang in den Tälern enthalten. Ja. Das muss man auch offen zugeben. Nicht? Ich meine, denn Bozen war eben eine alte Handelsstadt mit einer großen Tradition, wo die Verkehrsströme, die Handelsströme im Mittelalter und in der frühen Neuzeit dafür gesorgt haben, dass sich eben ein besonders liberaler, kleinbürgerlich, kleinadeliger Typus vom Bewohner entwickelt hat, der gesagt hat, ich bin wer, weil ich von, heißt, auch wenn ich im ausgehenden letzten Jahrhundert vor dem Ersten Weltkrieg das gekauft habe, weil die Monarchie hat kein Geld gehabt und hat dann eben, Sie kennen es ja, das ist nämlich ein ganz lustiges Kapitel, nicht? Weil es gibt zwei Dinge, die wahnsinnig interessant sind, der Tiroler Landart einerseits, der Echte hat ja eine große Rolle gespielt, also vom Trentino bis Nordtirol, sagen wir, eine ganz bedeutsame Rolle. Salzburger Erzbischöfe, die damals viel Macht gehabt haben, Firmian und so weiter. Mhm. Und Kanzler, Leute, die in der Hofburg wirklich von außen her gesehen großartige Positionen erworben haben, denn auch für die Monarchie war Südtirol immer was Besonderes. Nicht? Halt das Land, wo es halt klimatisch schon so schön ist und wo die Sommer und der Herbst dauert lang und die Sissi mit Meran und die, was man ja weniger weiß, ist, dass ein Teil des russischen Großadels noch mehr angekommen ist. Nicht? Sagen wir, wir eigentlich heute sagen müssten, wir haben vor 100 Jahren in gewissen Gegenden einen größeren Glanz erlebt als jetzt. Nicht? Weil jetzt sind wir auch oft zu blöd. Nicht? Wenn zum Beispiel ist man nach langer Zeit das draufkommen und ich habe es zwar einmal geschrieben, nicht, weil ich es durch Zufall in einem Lexikon, glaube ich, in einem Filmlexikon einmal entdeckt habe, also nicht durch eigene, ich habe nichts damit zu tun gehabt, auch keine Meriten, null, aber Tanz der Vampire von Polanski ist zum Großteil auf der Seite, also die Eingangssequenzen und so weiter, alle auf der Seite, diese Schlittenfahrt und alles auf der Seite. Alle.
Das war mir nicht bewusst.
Ja, ja. Und viele Filme. Da ist man zu blöd gewesen, um das zu vermarkten.
Wobei ich da letzthin gehört habe, dass jetzt das Südtiroler Verkehrsamt, also es hat jetzt ein, wie heißt es, Tourismusbüro oder wie auch immer, jetzt tatsächlich anfängt umzudenken und halt irgendwie festgestellt hat, dieses ganze Skifahren und sowas, wir sind an die obersten Grenzen angelangt, das kann
ja,
man nicht
aber jetzt
nicht
tun wir so groß, jetzt tun wir so, als ob man nicht nur das Rad, sondern auch die Schrift und den Krieg und den Frieden und alles erfunden hätte. Denn ich meine, jetzt kürzlich hat eine Zeitung, die mir nahe steht, Verträge aufgedeckt, die müssen sich einmal durchlesen, die Verträge. Also da haben Leute, wirklich mittelmäßige Leute, so viel verdient wie drei österreichische Bundeskanzler mit allen Privilegien, die es überhaupt weltweit gibt. Also jede Privatausgabe sogar getätigt worden ist, und eben diese Seilschaften, die sich da bildet haben. Ne? Und dann zum Beispiel hat man, obwohl man im Land ja ganz gute Künstler hat, gerade aus dem Finchgau zum Beispiel, aber auch andere, nicht, Stecher hängt da, ist ein Scherer und so weiter, aber die, sagen wir, alle geeignet gewesen wären, ein Logo, ein Werbelogo zu entwerfen. Mhm. Wissen Sie, was man getan hat? Nicht? Wir haben da eine Tourismusgesellschaft in Bozen, ein eigenes Ding mit 50 Leuten, nicht? Von denen niemand weiß, was sie wirklich tun. Nicht? Aber unglaublich überbezahlt werden und unglaubliche Privilegien genießen. Und dann hat man für das Logo eine Hamburger Agentur beauftragt und die hat so eine Art Kinderzeichnung gemacht, so Berge, wie sie die Kinder in der Schule zeichnen. Und das hat, glaube ich, so ein paar, so 700.000-800.000 Euro gekostet. Und nicht umsonst hat der Maniago immer vor der geistigen Verfettung gewarnt und damit hat er gemeint, also wenn ein Land, das schwere Zeiten erlebt hat, plötzlich mit Wohlstand überschüttet wird, sich teils selber arbeitet, aber teilweise auch durch die Segnungen der Autonomie und durch diese Sonderposition, nicht? Dann hat das auch ganz ungute Auswirkungen. Nicht?
Das war für mein Jago die Analyse, wie es dann mit Südtirol wirtschaftlich auch ziemlich bergauf gegangen ist, oder?
Ja, ja. Nein. Er hat gesagt, der Wohlstand hat sehr viel für sich, überhaupt, wenn er sozial gut verwaltet wird, was leider Gottes nicht der Fall war, weil man die Wirtschaft immer bevorzugt hat. Und, und die Gefahr, hat er immer gesagt, besteht darin, dass nur mit wirtschaftlichen Kriterien gedacht wird, nicht? Und was bringt uns das, wenn wir es tun, und wie viel bringt es uns, und dass zum Beispiel beim Fremdenverkehr es so ist, dass die Leute zum Teil in Abstellkammern selber schlafen, nur damit sie das, die letzten Betten, die eigenen, auch noch vermieten können, nicht? Und so halt Auswüchse, nicht? Ich meine, die ja von einem Österreicher so wunderbar aufbereitet worden sind. Nicht? Ja, das ist ein genialer Film damals gewesen und ein geniales Buch. Nicht?
Ja, ja. Na, ich wollte jetzt mit meiner Frage vorher überhaupt nicht dieses Bürgertum in Bozen kritisieren, wirklich
das ist so, es war ein Gegensatz. Ich meine, zum Beispiel nur mein Schwiegervater hat immer von den Bozener Pfeffersäcken geredet, nicht, weil er war Direktor, einer der drei Direktoren von einer Lodenfabrik in Bruneck, die Mösmer hat sie geheißen und existierte heute noch, aber wird ein Exodetendeutscher groß aufgebaut und wirklich dann den italienischen Markt erobert damit. Und das ist halt so gewesen, dass er war ein nüchterner Mensch, der sich vom Buchhalter hinaufgearbeitet hat und der also mit großer Befremdung gesehen hat, wie man, wenn die Finanz gekommen ist, dann haben sie das gekriegt und das gekriegt und das, und das ist ihnen zugesteckt worden damit. Und er war gegen diese ganze Methode, er war allergisch. Nicht? Er hat gesagt, die Rechtsanwälte und die Bozen und Pfeffersäcke, die ruinieren alles, hat er gesagt. Nicht? Jede Moral, es ist ihnen nichts zu schlecht genug, und es war ein gewisser Gegensatz, aber der wäre überall sonst auch gewesen. Mhm. Das war wahrscheinlich in Wiener Neustadt nicht anders, oder um es so zu sagen. Nicht.
Die andere Frage oder Assoziation, die ich jetzt hatte, war, in welchem Ausmaß würden Sie sagen, hat quasi die Option noch eine Rolle gespielt innerhalb der deutschen Bevölkerung. Also durch diese Teilung der Gesellschaft zwischen Dableiber und
die Option
Deutschland
hat unterschwellig,
also gerade auch im Rahmen
nach dem Krieg eine große Rolle gespielt, unterschwellig, weil diejenigen, die nicht für Deutschland optiert haben, an den Rand gedrängt worden sind, von jenen, die für Deutschland optiert haben und zum Teil auch wirkliche Nazis waren, und die zurückgekommen sind und plötzlich waren Widerstandskämpfer und Leute, die nur das Beste getan haben. Und sie haben mit dem Maniago, der an der deutschen Front in Russland verwundet worden ist, ein Alibi gehabt. Der hat sie zwar nicht gedeckt, der hat sie nicht gedeckt, dazu war er viel zu unbestechlich, weil er hat immer zu seiner Vergangenheit gestanden. Er hat gesagt, mein Gott, wir sind eingezogen worden. Ich habe als junger Offizier das getan, was ich für richtig gefunden habe. Man muss Befehlen gehorchen. Ich kann nur sagen, in meiner Einheit ist nie etwas passiert, was fragwürdig gewesen wäre. Und er war damals auch furchtbar zornig und erbittert über diese ersten, er hat sie Diffamierungen genannt, aber es waren keine Diffamierungen, es war im Gegenteil viel gruseliger, als man gemeint hat, aber nicht, der Fehler, den sie gemacht haben, war eben pauschal wieder die Wehrmacht, nicht Teile der Wehrmacht, nicht, denn das hat vom kommandierenden General abgehängt, ob eine Einheit einigermaßen sauber geblieben ist oder ob man sich eben mit dem gleichen Schmutz selbst beworfen hat, wie halt die SS und andere Einheiten. Und sogar in der SS hat es Einheiten gegeben, die relativ sauber waren. Also sogar das Pauschalurteil über die SS kann man in dieser Form nicht aufrechthalten, nicht? Weil es immer am Kommandanten, das letzte Glied der Kette hat entschieden, was man tut, wie ein Führerbefehl auszuführen ist, ob er befolgt wird, ob er großzügig, formell befolgt wird, aber man tut in Wirklichkeit nichts, nicht? Ich meine, das hat eine große Rolle gespielt, weil die Dinge komplett zum Teil auf den Kopf gestellt worden sind und da ist viel Verbitterung entstanden. Nicht? Ich meine, ich kann nur aus meinem kleinen Heimatdorf, wenn ich mir das Ganze erzählt, nicht? Ich meine, und so ist in vielen, vielen Gegenden gewesen. Nicht? Und andererseits natürlich war es gut, das war einer der wenigen positiven Dinge, dass Italien die Rückkehr dieser Optanten erlaubt hat, weil das war keineswegs selbstverständlich damals. Denn mit den Optanten ist natürlich auch sehr viel Wissen und Know-how ins Land gekommen, nicht? Weil man andere Gegenden gesehen hat, dort gearbeitet hat, andere Wirklichkeiten erlebt hat und so weiter. Also das Land hat sich insgesamt, leider Gottes nicht liberalisiert, aber es ist viel Wissen und viel Weite dazugekommen. Das Spektrum ist ein bisschen angereichert worden.
Ja, gut, es waren natürlich auch viele, die dann draußen in die Fabriken oder in der Industrie gearbeitet haben, dass es natürlich in Südtirol zu dem Zeitpunkt kaum
gegeben aber überall nicht. Ja. Ich meine, mein Gott, wenn jemand, Sie müssen sich denken, da hat es Leute gegeben, zum Beispiel, ich weiß es aus meinem kleinen Bergdorf, die waren in ihrem ganzen Leben, bis sie eingezogen worden sind, also sich freiwillig gemeldet haben, nie in Bruneck. Nie in Bruneck. Aber sie sind dann in Abessinien gewesen, sie sind am Kaukasus gewesen, sie sind hoch im Norden bei Narvik gewesen und so weiter. Und wenn die heimkommen sind, nicht aus der Kriegsgefangenschaft oder weil sie entlassen worden sind oder verwundet worden sind, dann haben sie natürlich unendlich viel zu erzählen gehabt. Und auch wenn die Hälfte angereichert worden ist, nicht, wie es halt so üblich ist, nach Grimmelshausen, nicht, ich meine, es hat halt für ein neues Bewusstsein gehabt. Man hat gewusst, also man ist nimmer ein abgeschlossenes Biotop, mhm. sondern es gibt die große Außenwelt.
Es gibt eine Welt jenseits der Grenze.
Ja.
Aber war das dann zum Beispiel, also gerade angesichts dieser sehr starken italienischen Präsenz in die 60er Jahre in Südtirol, war da das dann nochmal ein Thema, dass denen dann wieder irgendwie ein nahe Verhältnis zu Italienern
in den 60er Jahren? In den 60er Jahren hat die Option überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Das war, ich würde sagen, von 45 bis maximal 60 bis dann ist, Sie wissen ja, dass ein Problem das andere überlagert und das, was gestern hochaktuell war, ist morgen überhaupt nicht mehr ein Thema, über das man redet, geschweige sich denn damit befasst. Bitte tun Sie sich doch ein Wasser nach.
Ja, ich nehme gerne noch was.
Ja. Weil ich habe so kurze Arme und wenn man älter wird, schrumpft alles noch dazu, nicht? Ich meine, und also ich würde beim besten Willen.
Sie haben, ich finde das eine schöne Formulierung, Sie haben gesagt, Sie waren immer links.
Ja,
und Sie hatten immer Angst, dass das Herz verrutscht. Ich stelle mir das ja relativ schwierig vor, mit so einer Position innerhalb der Südtiroler Volkspartei.
Ja, ich bin schon lange nicht mehr dabei,
Gott sei Dank. Aber wie Sie damals,
wenn ich nicht unabhängig gewesen wäre, wir haben ja ein tolles Wahlsystem, wirklich ein Wahlsystem gehabt auf der gesamten italienischen Ebene. Und in Südtirol auch, wir haben das gleiche Wahlrecht gehabt, das demokratische hätte nicht sein können. Und zwar, die Partei erstellt zwar die Liste, aber durch Vorwahlen in den einzelnen Bezirken, die im Gegensatz zu Italien haben wir es immer so demokratisch gehandhabt, dass das, was die Bezirke beschlossen haben, weitestgehend zu zwei Dritteln immer erfüllt worden ist. Das letzte Drittel haben dann die Parteigremien entschieden. Ich glaube, das war eine gute Mischung. Und die Wahl selber hat sich so abgewickelt und da haben uns ja Freunde aus Österreich und Deutschland immer beneidet, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Wahlsystem. Man hat einen Spitzenkandidaten gehabt, der natürlich hier und da etwas fragwürdig war, weil wenn er gerade halt in Mode war oder gute Beziehungen zu bestimmten Leuten gehabt hat, ist halt Spitzenkandidat geworden, aber meist war die Kandidatur und die Wahl berechtigt und hat auch kritischen Kriterien standhalten können. Dann sind die Leute alphabetisch gereiht worden und dann hat jeder Wähler drei Vorzugsstimmen gehabt. Und aufgrund dieser Vorzugsstimmen ist man dann gewählt worden. Das heißt, nicht die Partei hat entscheiden können, sondern nur mehr die Bevölkerung, der Wähler. Und das war zum Beispiel für mich die große Rettung. Denn es hat Zeiten gegeben, wo die Partei mich gehängt, geköpft, gevierteilt, durch den Fleischwolf gedreht hätte, durch die Knochenmühle, den Wind in der Sahara verstreut, dem eigenen Land, da war ich viel, das war das Land gar nicht, das war gar nicht wert gewesen, im Land verstreut zu werden. Und weil eben oft eigene Wege gegangen bin, ein Heretiker war, Dinge getan habe, die mir richtig erschienen sind und da habe ich eigentlich nie große Kompromisse gemacht. Ich habe noch mehr Schwierigkeiten als mit der eigenen Partei, die ich automatisch vorausgesetzt habe, aber wo ich auch eine starke eigene Anhängerschaft gehabt habe, habe ich eher im familiären und vor allem im Reich der Großfamilie gehabt, wo man gesagt hat, mein Bruder hat gesagt, du bist ja von allen guten Geistern, spinnst ja total und so weiter. Nicht? Und so weiter, weil man sich da halt mit der Macht verbünden müsste und abfinden müsste. Und das war nicht der Fall. Nicht? Und mich haben zwei Kreise eigentlich, zwei Bevölkerungsschichten immer gut gewählt. Die einfache Bevölkerung, weil sie gesagt haben, er ist ein Kind einfacher Leute, stammt aus einem armen Dorf, ist stolz darauf, aus einem armen Dorf zu stammen, stolz darauf, dass er armen Verhältnissen entstammt und alles aus eigener Kraft hat schaffen müssen. Und er redet so, dass man ihn versteht, kritisch, selbstkritisch. Wir brauchen keinen Dolmetscher. Wie oft wir am Arbeitnehmervertreter gehabt haben, ich war immer ein großer Zyniker, da habe ich nachher einmal gesagt, du Hubert, hättest du den Dolmetscher vergessen? Was für ein Dolmetscher? Ja, du hättest ihn mitnehmen sollen, weil die Bevölkerung hat von dem Kauderwelsch, das mit so vielen Fremdwörtern durchsetzt war und mit Schachtelsätzen, die nicht mehr enden wollten und so weiter, die haben die überhaupt nicht verstanden. Frag sie. Die werden gesagt haben, er hat geredet. Nicht? Er hat geredet. Und dann fragst du, worüber? Dann sagen sie, bei. Nicht, das weiß ich nicht. Und ich habe, mein Gott, halt meinen eigenen Stil gehabt, ich habe gesagt, bei den Versammlungen ganz allgemein, und das hat mir immer sehr viel Zustimmung eingebracht, und es war nicht gespielt, das war meine Überzeugung, ich habe gesagt, die Leute stolzieren wie die Hähne durchs Land, wenn sie gewählt worden sind und meinen, dass sie was Besseres sind und meinen, dass sie von Gott persönlich berufen worden sind und dass sie mit dem Heiligen Geist Abonnement abgeschlossen haben und so weiter. Dabei gibt's eigentlich keinen einzigen Beruf, wo man nicht eine Qualifikation nachweisen muss, außer für den Politiker. Und wenn die Leute ein bisschen normaler wären und ein bisschen volksverbundener wären und wenn sie den Begriff Volkspartei ernster nehmen würden, dann würde all das nicht geschehen. Und dann habe ich aufgezählt, was schiefgegangen ist, und das ist bei den Leuten wahnsinnig gut ankommen. Und die zweite Schicht, die ich immer gewählt habe, waren die kritische Schicht, die gesagt haben, der fällt aus dem Schema, wir können der Partei nicht viel abgewinnen, aber mit dem können wir uns anfreunden. Es gibt heute noch so kritische Intellektuelle, für die ich fast ein Art Heros bin, hätte ich meine. Und dadurch bin ich unabhängig gewesen. Und dadurch war ich immun und unverletzbar. Denn sonst hätte man mir tausendfach, Sie müssen sich einmal eines vorstellen, ich weiß nicht, ob ich es Ihnen schon erzählt habe. Ich war kurz im Parlament und war sehr viel mit italienischen Kommunisten beisammen, die, das habe ich Ihnen gesagt, die seriösesten, die ehrlichsten, die glaubwürdigsten, zuverlässigsten, nettesten Leute waren, die ich überhaupt in Rom kennengelernt habe, und zwar quer durch die Jahrzehnte. Und da hat mir dann ihr sogenannter Außenminister, der gut Deutsch können hat, ein Sergio Segre, der ein wichtiger Mann in der Partei war, der hat mich einmal angesprochen und gesagt, Hans, ich weiß, du bist sicher kein Freund der DDR. Dann habe ich gesagt, ja, das kannst du mit großer Berechtigung annehmen, weil mir da sehr vieles missfällt. Nicht? Dann hat er gesagt, aber bist du der Meinung, dass es den Staat gibt? Der hat es ja ganz elegant gemacht, ganz weit herum, weit herum, und hat mich in ein Netz gefangen, wo ich dann immer auskommen bin, da muss ich ganz offen sagen. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich gibt es den Staat. Der Staat hat jede völkerrechtliche Legitimität und erfüllt alle UN-Prinzipien, die Prinzipien, die ein Staat, um als solcher anerkannt zu werden, vorweisen muss, nicht? Also Fläche, Bevölkerung, Regierungsform, ganz gleich welche. Nicht? Ich meine, da hat er gesagt, ja, du hast ja, nachdem du mit dem deutschen Sprachraum so verankert bist, hast ja diese ganzen Debatten über die Hallstein-Doktrin und so weiter gelesen. Und wir haben eh schon drüber mal geredet, nicht? Ich meine, glaube ich nicht.
Aha,
nein. Ist ganz sicher nicht. Nicht, dass sie mich wiederholt.
Nein, sie und wiederholen sie sich nicht. Erzählen Sie
ja,
was.
Ja, damals, die Hallstein-Doktrin, die Sie ja kennen, hat so gelautet, in einem Satz zusammengefasst, wer die DDR anerkennt, ist für Deutschland, für die Bundesrepublik Deutschland gestorben. Die Beziehungen werden abgebrochen, die Wirtschaftsbeziehungen werden abgebrochen und so weiter. Und 1973, das ist ein Datum, an das ich mich zufällig erinnern kann, weil die zweite Tochter auf die Welt gekommen ist.
Ne,
1973, also ich war gerade ein Jahr im Parlament, und war die Hallstein-Doktrin ganz groß in Gefahr. Warum? Weil immer mehr Staaten in Europa gesagt haben, das kann nicht sein, dass wir da den Kalten Krieg noch anheizen und der DDR ein Existenzrecht absprechen. Das und wir lassen uns in dieser Form nicht mehr erpressen. Das waren am Anfang kleinere Staaten, die haben den Deutschen zwar wehgetan, aber es war nicht, aber dann ist die große kommunistische Partei in Italien immer mächtiger geworden und mit Italien fällt ihnen ein Gründerstaat der heutigen EU weg. Ja. Und das wäre sozusagen fast Nachbar, das wäre eine Katastrophe gewesen. Ne? Und ich muss sagen, ich war wirklich der Meinung, dass ich die Fragen, die er mir gestellt hat, alles so beantwortet, wie ich es für richtig gehalten habe. Und dann hat er mich elegant eingeseift. Nicht? Und hat gesagt, ja, der außenpolitische Ausschuss hat beschlossen, eine Delegation nach Berlin zu schicken, Ostberlin in dem Fall. Banco hat man in Bonn gesagt, ja, zu schicken, um über eine eventuelle Anerkennung durch Italien zu verhandeln. Und da würden wir dich gerne in dieser Delegation haben, die ist aus allen großen Parteien, auch DC und zusammen ein DC-Mann ist Verhandlungsleiter und der Staatssekretär, der dem Moro nahe gestanden ist. Nicht? Und da hätten wir dich gern dabei. Und ich muss sagen, ich war sehr naiv, habe mich sehr geschmeichelt gefühlt. Nicht? Und er hat es nur dazu so nett gesagt, hat er gesagt, nicht, du kennst erstens beide Länder, und zweitens kannst du als Deutscher ihre Sprache perfekt und wir tun uns als Delegation leichter, wenn uns der Dolmetscher irgendetwas... Da habe ich gesagt, du kannst ja selber gehen. Da hat er gesagt, nein, ich kann da das Deutsch, das man halt können muss. Ich war, wie du weißt, der Korrespondent dieser Nachrichtenagentur. Ich weiß nicht, wie sie damals geheißen hat, nicht DPA, aber so ähnlich. Das war das Gegenstück. Ja. Und deswegen hat er gut Deutsch können, aber keineswegs hat er gesagt, so, dass ich mich damit gut zurechtfinden würde. Und wir hätten halt eine große Freude und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich meine, hab's auch mit der Partei überhaupt nicht abgesprochen, nicht? Weil ich mir gedacht habe, die schmeißen mich sofort raus. Nicht? Ich meine, und bin dann nach x Vorbesprechungen, die wir gehabt haben, aber wie gesagt, immer waren die Regierungsparteien auch vertreten. Nicht? Es war also keine Verschwörung und gar nichts, sondern ganz eine normale parlamentarische Angelegenheit. Und da waren die Italiener immer sehr großzügig, dass sie die kleinen Gruppen überproportional gefördert haben. Die haben die gleichen Rechte gehabt wie die Großen. Also die gleichen Redemöglichkeiten, die gleichen Interventionsmöglichkeiten, auch durch Gesetzesentwürfe, alles. Also das, man hat im Alleingang Gesetzesentwürfe einbringen können, ohne Fraktion und so weiter, weil sonst können Sie sich ja vorstellen. Und da waren sie wirklich Hut ab. Also da kann ich nur Gutes sagen, schwärmen. Und dann sind wir nach Berlin geflogen und sind natürlich ungeheuer hofiert worden, können Sie sich ja vorstellen. Ja, ja. Nicht? Ja, und die westdeutsche Presse hat mit Argusaugen das beobachtet. Nicht? Ich meine, und ich kann mich erinnern, wie ich glaube, die Frankfurter, was sie geschrieben hat, wenn Italien aus der Hallstein-Doktrin rausfällt, dann fällt die Doktrin in sich zusammen. Nicht? Denn dann ist, und effektiv war es dann auch so. Nicht? Und wir haben da mit den Leuten verhandelt, haben uns mit dem Außenminister Fischer in der Volkskammer und seinen Leuten getroffen und sind eigentlich alle zum Schluss gekommen, also diese fünfköpfige italienische Delegation, der ich unverdienterweise die Ehre gehabt habe, anzugehören, zur Überzeugung kommen, ja, Italien soll ein Staat, der existiert, auch wenn uns einiges trennt und wenn wir also auch die italienischen Kommunisten waren dieser Meinung, wenn uns sehr vieles ärgert an diesen Zuständen und sehr vieles trennt, aber die völkerrechtliche Anerkennung, die können wir nicht verweigern. Ich habe den Außenminister Fischer, ohne dass ich gewusst habe, wieso und warum, zu Weißglut gebracht, weil ich habe ein bisschen intellektuell glänzen wollen, denn, und habe gesagt, ja, auch der uns allen gut bekannte große Churchill hat gesagt, dass das und das und das und das, Freiheitsbegriff, nicht, und so weiter, und ich habe es mit der Mauer verbunden, nicht, mit der Abstimmung per Pedes und so weiter, und ob man da nicht daran denkt, die Dinge menschlicher zu gestalten. Ich habe gesagt, man kann, ich kenne das Argument, und weiß sehr wohl, dass es auch seine Berechtigung hat, dass man sonst eine Massenflucht, die man vorher erlebt hat, noch mehr erlebt hätte und dass das Land so entsiedelt worden wäre, dass es in sich zusammengebrochen wäre. Aber deswegen muss man nicht unbedingt eine Mauer bauen mit Schießbefehlen und Stacheldraht und so weiter. Und der ich, während ich geredet habe, wirklich rot, weiß, rot, also österreichische Bundesfahne worden im Gesicht, nicht? Und hat dann Wutanfall gehabt, also dass ich mir gedacht habe, wie kann sich ein Mensch in seiner Position so benehmen? Also er findet es höchst befremdend, dass ein Mitglied der italienischen Delegation in deutscher Sprache erstens Churchill zitiert, und Churchill war ein Kriegsverbrecher und was weiß Gott, nicht, ich meine, das, und sich in innerstaatliche Angelegenheiten in dieser Form einmischt. Dann habe ich mich noch einmal zu Wort gemeldet, dann habe ich gesagt, ja, ich kann den Groll irgendwo schon verstehen. Und vor allem, wenn er von einem Südtiroler deutscher Muttersprache, weil für ihn war das, dass ich auf der italienischen Delegation jemand Deutsch redet. Nicht? Ich meine, das war für ihn schon eine Attacke. Nicht? Ich habe gesagt, aber von Einmischung kann schon deshalb keine Rede sein, weil dann würden wir uns ja mit dem, worüber wir verhandelt haben und worauf die DDR so ungeheuren großen Wert legen würde, auch einmischen. Und ich glaube, wir mischen uns in diesem Fall im Sinne der DDR ein. Nicht? Dann war Schluss. Nicht? Und damals habe ich gesehen, die italienische Delegation von Sergio Segre als Vertreter der Kommunisten bis zum Staatssekretär im Außenministerium. Pfarr Hans, ich bin immer unten als Hans, also auch bei den Reden aufgerufen worden, Honorable Hans Benedikt und so weiter. Nicht, da kann ich den Hans gar nicht führen, da muss ich Johann. Nicht. Ich meine, das sind diese Halbwaffen, ja. Nicht. Und die haben nicht nur gesagt, dass sie vollkommen mit dem einverstanden waren, was ich gesagt habe, sondern auch ihre Solidarität. In Italien spielt das eine große Rolle. Ja. Wir sprechen dir unsere Solidarität aus. Ja. Das ist so eine Zauberformel, nicht? Genauso wie der Begriff des Pentimento, nicht? Des Verzeihens, ja. Nicht? Was so lustig ist. Das heißt, stiche 10 Leute tot und dann sage ich, es tut mir leid und ich bitte um Vergebung. Nicht? Und dann, nicht? Also absurd, nicht? Ich meine. Aber das ist so eine italienische Eigenschaft. Nicht? Und zurückgekehrt nach Bozen, ist das durch die deutsche Presse natürlich bekannt geworden, die gegen mich sehr gehetzt haben, gegen mich am allermeisten, nicht? Wie kann ein Südtiroler und so weiter, Unrechtsregime. Und in der Parteileitung war großes Schwurgericht. Also, da sind die Schöffen gesessen und die Geschworenen und so weiter. Und dann waren die Forderungen, ich soll sofort zurücktreten und so weiter und was weiß Gott, dann habe ich gesagt, ich bin vom Volk gewählt worden, nicht von euch. Und ich werde jedes Votum der Wählerschaft, wenn sie damit nicht einverstanden ist, selbstverständlich zur Kenntnis nehmen, aber nur von der Wählerschaft als letzte Instanz. Weil ich habe immer in meinen Reden betont, und das möchte ich jetzt vor der Parteileitung noch einmal wiederholen, dass der Abgeordnete, so wie ich ihn verstehe, in erster Linie seinem Gewissen, in zweiter Linie seiner Wählerschaft und erst in dritter Instanz seiner Partei verantwortlich ist. Na, und das sage ich auch heute den jungen Leuten, die zu mir kommen und so, die sagen, das sind die Kriterien, das ist das Entscheidende. Ja. Nicht? Ich meine, wenn man Volksvertreter sein will, dann muss man den Begriff ernst nehmen, den Begriff überdenken und sonst geht man an der Wirklichkeit vorbei, weil sonst missbraucht man ein Vorschussvertrauen. Ja. Wir leben alle von einem Vorschussvertrauen. Und es ist wunderschön, dass man auch abgewählt werden kann. Oder wenn man gut gearbeitet hat und das Vertrauen nach Meinung der Wähler verdient hat und nicht missbraucht hat, dass man noch mehr Vorzugsstimmen kriegt. Ich habe von Wahl zu Wahl immer mehr Vorzugsstimmen gekriegt und habe am Schluss, wie ich freiwillig ausgeschieden bin, am Polsterkopf vom nächsten circa 25.000, 30.000 Stimmen, das ist für ein kleines Land wahnsinnig viel. Ne? Und, aber wirklich großes Schwurgericht, also die hätten mich also geköpft.
Und die und Kritik da, war, weil die deutschen Medien so schlecht
waren? Nein, die Kritik war, wie kann man sich für ein Unrechtsregime einsetzen? Ne? Und wie kann man ein Unrechtsregime anerkennen und gerade wir und so weiter nicht? Und die Südtiroler und in ganz Deutschland haben wir uns als mit Schimpf und Schande bekleckt und dann habe ich gesagt, das hat man von Geismeier, über den ich geschrieben habe, auch gesagt. Aber er hat eine gute Sache vertreten, indem er sich als Schreiber und als rechte Hand des Bischofs an die Spitze des Aufstandes gestellt hat. Und heute ist so, in Südtirol wird er noch immer nicht erkannt und gewürdigt, aber dafür hat ihn halt der große Engels mit sehr anerkennenden Worten bedacht. Und das ist eigentlich nicht so wenig. Nicht? Und meine Anhänger, die waren sowieso auf meiner Seite nicht, und es war eigentlich eine recht starke Fraktion, aber auch der Dr. Maniago Hut ab, der ganz allergisch war gegen die Anerkennung, also ganz allergisch. und gegen überhaupt Begriff der Kommunismus, dann hat sich bei ihm schon jedes Nackenhaar auf. Ich habe ihm verzweifelt versucht zu erklären, dass es viele Formen gibt und dass es einen Kommunismus gibt, der im Prinzip sozialdemokratisch ist, wie sie sich ja heute betätigen und nennen und so weiter. Und der Dr. Maniak hat dann gesagt, er ist von der Bevölkerung gewählt worden, ich bin mit ihm, mit dem, was er getan hat, überhaupt nicht einverstanden, aber das muss er mit seinem eigenen Gewissen ausmachen und er hätte halt die Partei, das Einzige, was ich kritisiere, ist, dass er die Partei nicht informiert hat. Dann habe ich gesagt, Herr Parteiobmann, Sie wissen ganz genau, wenn ich es getan hätte, dann hätte man mir einen solchen Knebel verpasst, dass ich bis heute nicht hätte reden können. Ja, und das waren halt so die Akte, durch die mir halt
Ihre Freiheiten erkämpft haben.
So ungefähr und wie soll ich sagen, auch den Weg, den eigenen Weg, er war schwierig genug oft, oft schwierig genug wirklich.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie waren zuerst in dieser Jugendorganisation, die Sie aufgebaut haben und dadurch hatten Sie dann auch einen gewissen Rückhalt, der es Ihnen dann auch ermöglicht hat, in
Ich habe nie in der Bevölkerung so viel Rückhalt gehabt, wie vor der Wahl zum Landesjugendreferenten, weil Landesjugendreferent war eigentlich etwas, was aus der damaligen Parteisicht überhaupt keine Rolle gespielt hat. Man hat, Sie müssen sich vorstellen, 1970 ist man draufgekommen, dass man eine eigene Jugendorganisation braucht. Das mehr brauche ich nicht zu sagen.
Wann ist die Frauenorganisation gegründet worden? Sicher erst später, oder?
Ja, mit Fug und Recht. Das sagen heute noch viele. Ungefähr zur gleichen Zeit und sie haben sich gleich schwer getan. Nur haben sie nie gekämpft, zum Unterschied von uns. Ich habe in der Zeit von 1964 bis zur ersten Parlamentswahl 68, wo ich auf Wunsch der Partei kandidiert habe, blutjung, weil man einfach jemand gebraucht hat für die Jugend. Ich bin gebettelt worden im Parteiausschuss von den ganzen Granden der damaligen, ja, wir brauchen die und bitte und mach's und so weiter. Und in dem Moment, wo man gesehen hat, ich könnte Erfolg haben, dann ist man gegen mich nur mal losgegangen. Nicht die gleichen, aber zum Teil auch die gleichen. Aber vor allem die Presse und so weiter. Weil damals war ich Kommunist, Feind Gottes, Feind der Christenheit und sowieso.
Das wollte ich nämlich auch noch, das haben Sie das letzte Mal schon erzählt, bei dieser ersten Wahl. Und Sie haben es ganz am Anfang im Gespräch auch wieder angedeutet, diese Zettelaktion, die da, wo Sie jetzt Kommunist und sowas beschimpft.
Mit dem Ding mit der roten Katze, die aus dem schwarzen Sack heraus.
Also da war dieses Bild drin. Von wem ist sowas ausgegangen, solche Aktionen?
Von heute sehr mächtigen Leuten. Wir brauchen nicht zu haben. Ich kenne die Namen, es ist alles längst, es ist so weit weg und so in der Ferne. Und ich habe sie nie genannt, weil ich auch den direkten Nachweis nicht erbringen kann. Es gibt zwar sehr stichhaltige Hypothesen und es hat jemand aus diesem Kreis auch einmal geplaudert, weil die Leute wechseln ja die Lager und die Freundschaften und so weiter. Aber ich wäre damals schon gewählt worden, wenn diese Zettelaktion nicht gewesen wäre, weil man hat so Auflage war zwischen 100 und 120.000 und die hat man am Samstag überall verteilt, in jedem Dorf.
120.000
solche Zettel, ja.
Ist ja unglaublich.
Man hat vor mir eine wahnsinnige Angst gehabt. Da haben eigene Besprechungen stattgefunden von dem damals teilweise ganz wichtigen Leuten, wie können wir den verhindern? Nicht? Weil das, ich bin so als, für die Bevölkerung war ich so ein aufgehender Stern. Mhm. Und ich habe gerade in diesen Jahren, 64, 68 und dann nach den Wahlen bis 70, und dann über die Jugend dann sowieso, aber das hat mich mal selber aufgebaut, nicht? Und habe, um zu zeigen, dass ich habe mir es leisten können, weil ich schon so einen guten Stand gehabt habe. Es war nicht nur ein Akt des Heroismus, nicht? Und als solchen habe ich noch nie verkauft, aber ich habe damals bei der Wahl, die, wo ich dann sehr glorreich gewählt worden bin, 72, offiziell, schriftlich und vor den Gremien auf die Unterstützung der Jugend, der eigenen Jugendorganisation verzichtet. Und zwar ist mir die Wahl leicht gefallen. Ich wusste, ich komme sowieso durch, weil so viel Anhang habe ich. Zweitens, die Leute aus den Reihen der Jugend, die wählen mich sowieso. Mhm. Aber wenn ich sage, ich verzichte drauf und ich möchte gar nicht, weil die Wahl ist geheim und die wählen mich aus Überzeugung. Und drittens wollte ich den Beweis antreten, das war das einzig Ehrliche an der ganzen Geschichte, den Beweis antreten, dass ich die Jugend nicht als Steigbügelhalter gebrauche oder missbrauche. Ja. Nicht? Und bitte nicht, haben Sie ja Wasser genommen? Ja. Und ein Kaffee, aber ein Kaffee, mein Gott, so ein schlechter Gastgeber.
Das ist
ja schrecklich.
Geht's?
Ja, so geht's besser. Nicht. Weil Patscher bin ich ja, wenn es eine Weltmeisterschaft gäbe, ich würde sofort den ersten Preis gewinnen. Ja. Und Sie sehen, welche Temperaturen wir da haben. Gell? Ja, weil unten draußen ist natürlich noch wärmer.
Ich habe
das Fenster offen.
Meine. Und ja, es ist schon ordentlich heiß. Da habe ich
Und damals, wie gesagt, es waren ganz andere Zeiten. Es hat keine elektronischen Medien gegeben. Es hat eigentlich überhaupt nichts gegeben. Außer Flugzettel. Und natürlich, wer hat gut reden können? Ich habe das Glück gehabt, dass ich, das ist die Meinung der Leute gewesen, der beste Redner des Landes war und die Leute richtig hat begeistern können und habe dadurch wirklich außerhalb meines Bezirkes eine Hochburg nach der anderen gehabt.
Ja, Genesien, dann,
ja, und Genesien und Mölten und Tramin und Algund und so die ganzen großen Ortsgruppen. In Gries, wo ich eigentlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt habe, außer dass ich in Gries eine Zeit lang gewohnt habe, aber nicht einmal, ich war nicht im Ortsausschuss, überhaupt nicht, ich war nie in einem Verband, nie in einem Verein, nie bei der Feuerwehr, nie bei der Ding, überhaupt nirgendwo. Mhm. Und in Gries, es war damals die drittgrößte Ortsgruppe des Landes überhaupt, mit Tramin und Algund, die haben alle drei gehabt, eben, hat man mich nach Maniago, noch vor dem Kulturlandesrat, noch vor dem amtierenden Parlamentarier, der in Gries, der war tödlich beleidigt, an zweiter Stelle gereiht. Unmittelbar noch Maniago. Und aus diesem Grund habe ich damals so viel parteipolitischen Basiseinfluss habe ich später nie mehr gehabt. Denn später ist es so, wenn Sie im Parlament sind, dann haben Sie nicht mehr die Zeit, die Basis zu betreuen. Weil Sie sind unter der Woche in Rom, können mit Mühe und Not gewisse Kontakte halten, beleidigen und enttäuschen automatisch gewisse Anhänger, weil sie zu wenig Zeit für sie haben, aus ihrer Sicht absolut verständlich. Mhm. Aber man hat sie nicht und da hast du jetzt vernachlässigt an mir oder jetzt kümmert er sich nicht um mich und so weiter. Nicht? Und das ist aus ihrer Sicht absolut zutreffend, aber es geht nicht anders.
Ich denke, Sie haben von dem prägenden Medienhaus dieses Landes auch nicht die
Das kann man sagen. Das glaube ich, kann man sagen, ja. Das kann man sagen, ja.
Auf das würde ich ganz gerne nochmal eingehen, aber ich würde jetzt doch nochmal gerne auf diese Situation 68 eingehen. Wie ist es denn Ihnen damit da gegangen, irgendwie, wenn da plötzlich eine Gruppe aus der Partei auftaucht, gegen Sie derart massiv interveniert, wo Sie vorher versucht haben, für die Partei doch einiges zu tun? Also,
ich hab für die Partei unglaublich viele Kämpfe ausgefochten. Ja, eben. Also und immer an vorderster Front, weil ich immer dorthin geschickt worden bin, von den Parteigremien, wo es brenzlig war, wo man sich hat behaupten müssen.
Weil Sie gewusst haben, Sie sind ja jemand, der überzeugen kann,
ja,
oder?
Ja, ja. Mein Gott. Ich war mit dem Alexander Langer zum Beispiel persönlich sehr befreundet, er war auch oft da. Aber offiziell haben wir also Kämpfe ausgefochten. Nachher sind wir Kaffee trinken gegangen, wie es in Italien Gott sei Dank Tradition ist. Das war die alte gute Tradition, dass man sich zuerst alle politischen Grobheiten sagt. Das war weder seine Art noch meine, Gott sei Dank, weil man auch ein bisschen elegant Florett fechten kann und ich mein ganzes Leben eigentlich ein dialektisch geprägter Mensch war, der nie Schablonendenken betrieben hat, gut, schlecht, bös, finster, gerecht, ungerecht, oben, unten, links, rechts und so weiter. Das sind alles Fronten, die sich im Prinzip verwischen. Deswegen hasse ich wie die Pest, wenn ein Familienmitglied sagt, die Italiener oder die Ausländer und so weiter, und sage, nein, ein Teil der Ausländer, ein Teil der Italiener, ein Teil. Es gibt mehr gute als schlechte Menschen. Es gibt mehr großartige Menschen mit viel Mitgefühl, mit Empathie, mit der Fähigkeit mitzuleiden und mit dem ganzen Elend in der Welt als Leute, die das nicht tun. Es gibt so viele Freiwillige, die ihre Freizeit opfern und so weiter. Und das alles, sagen wir, bei mir war da immer, wenn ich Leute kennengelernt habe, ein Trennungsstrich. Leute, die, sagen wir, versucht haben, klare Standpunkte so zu verpacken, dass sie für den anderen noch eine Tischberechtigung gehabt haben. Die haben mir imponiert. Dagegen dieses in Südtirol sehr weit verbreitete, bis heute weit verbreitete die Mentalität, wenn du anderer Meinung bist und bist mein Feind, nicht nur mein Gegner, sondern mein Feind, das hat man nie behagt, muss ich ganz offen sagen. Ne? Nein, das passiert. Das will ich Ihnen schnell noch sagen, weil ich Ihnen ja so viel aus meinem Leben erzählt habe. Ne? Bei den ersten Parlamentswahlen natürlich war es auch so, dass meine Gegner, für die, wie gesagt, der Kommunist, ein Burghömmling, ein Mensch, der Südtirol umkrempeln will und die geheiligten Traditionen der Partei und des Landes und so weiter, weil ich habe immer gesagt, alles muss sich der Kritik stellen. Alles ist kritikwürdig, weil es nichts Vollkommenes gibt. Und wenn man sagt, der hat es gesagt und deswegen stimmt es, dann ist das die größte Dummheit und der größte Trottelei, die es gibt, weil viele angeblich kluge Leute die Menschheit mit ihren Worten so ins Verderben geführt haben, dass sie es nachträglich sehr bereut haben. Nicht? Weil die Zeiten möchten wir hoffentlich nicht mehr erleben. Nicht? Der hat es gesagt und deswegen Führerbefehl, wir folgen dir so ungefähr. Nicht? Und da ist zum Beispiel der ganze Finchgau, das erzählen, weil sie aus dem Finchgau stammen, nicht? Da war ein Ort, Bezirkshauptmann namens Kasara, Robert Kasara. Und der war so, der war so ziemlich das Gehässigste, was ich erlebt habe in der Parteileitung. Und der hat dafür gesagt, Benedikt, der kommt mir in meinen Bezirk nicht hinein. War eine Wahlkommission, die zugeteilt hat, aber Mhm. Er war drinnen. Ich bin in keinem einzigen Ort im ganzen Finchgau zugeteilt worden.
Wirklich?
Das bedeutet, man ist in einer Hälfte des Landes, oder nicht einer Hälfte, aber einen großen Teil, überhaupt nicht vertreten. Man hat nicht die Möglichkeit, seine Ideen den Leuten vorzutragen, zu sagen, was einem passt, was einem nicht passt und so weiter. Mhm. Und dann habe ich erlebt, und das gehört zu den schönsten Erinnerungen, die ich habe, es gibt auch viel weniger schöne, aber das gehört zu den schönsten, tauchen Leute auf plötzlich, Leuten, ich kenne sie nicht, und sagen, ja, meine Frau hat aufgemacht, ob der Hans da ist, ja, der ist da. Bin runtergegangen, habe sie begrüßt und haben sie gesagt, ja, wir würden die gerne unterstützen. Dann habe ich gesagt, also, wenn hat euch eine himmlische Macht geschickt, denn wenn ihr aus dem Finchgau kommt, da bin ich ganz arm dran, ich darf nicht einmal reden. Aha. Und ich habe überhaupt keine Möglichkeit und ja, wir wissen schon, und der Kaiser war natürlich ein gehässiger Bursche und der mag die halt nicht, aber wir haben gesagt, den darf man gerne unterstützen. Ne? Dann haben sie gesagt, ja, sie haben vor, in Prat eine Privatversammlung zu machen. Nicht?
Mhm.
Und haben im ganzen Finchgau so selbstgefertigte Plakate gemacht und überall angeklebt. Und dass halt eine Versammlung, eine große Versammlung in Prat im Kinosaal damals stattfinden soll. Das war ein Saal mit 230 Sitzplätzen, ein großer Saal. Und wie ich aufgekommen bin, ich habe mir gedacht, mein Gott, da werden wen, was werden die schon da viel bewirken können? Sag mal, ich war eher skeptisch, muss ich sagen. Wie ich aufgekommen bin, war der ganze Saal voll und draußen sind noch die Leute gestanden. Ne? Und ich war natürlich in Hochform, ne, ich meine. Und ich habe von den vielen Wahlen alle Ergebnisse längst vergessen. Ja, die einzelnen Ergebnisse, wie viele sind. Ich weiß, in Nepal da habe ich immer so ungefähr um die 800.000 oder so gekriegt und so weiter. Aber das Ergebnis der Wahl in Prat werde ich nicht vergessen, und wenn ich so alt würde wie der Methusalem. 636 Stimmen nur in der Gemeinde Prat. 636 Aha. Stimmen. Ne? Ich war an erster Stelle vor allen Granden, weil es war jemand aus dem Finchgau, der hat weniger Stimmen gekriegt. Mhm. Der Mitterdorfer, der Mitterdorfer war aus dem Finchgau und in Gries, wie gesagt, ne, hat weniger Stimmen gekriegt. Der Roland Ritz, der alle Verbände gehabt hat, hat weniger Stimmen gekriegt. Das werde ich nie vergessen. Ne? Und ich war auch damals in meiner Dankesrede später mal, habe ich gesagt, wenn Prater irgendwann mal ein Problem haben, auch wenn ich längst nicht mehr in der Politik sein sollte, der Weg nach St. Pauls wird immer offen sein und die Tür wird, bevor sie läuten, geöffnet werden.
Mhm.
Nicht?
Mhm.
Denn das werde ich nie vergessen, die habe es auch nie vergessen. Nicht? Das sind so kleine Dinge, die mein Gott, genauso in einer kleinen, aber sehr schönen, leider Gottes jetzt furchtbar verbauten Berggemeinde, das heißt, das ist ein eigenes Tal, das Gsiesertal.
Ja.
Da haben sie mir immer, von Anfang bis zum Ende, haben sie mir zwischen 72 und 75% aller Vorzugsstimmen gegeben. Das heißt, verstehen Sie, was das bedeutet?
Ja, natürlich.
Klar. Das heißt, man wird, ich habe gesagt, ich bin dann einmal alleine gekommen, auch um mich zu bedanken, und habe gesagt, ich habe bei der ersten Wahlversammlung einen kleinen Korb getragen und habe mir gedacht, wenn da ein paar Zettel für mich ausgefüllt werden, dann muss ich sehr dankbar sein. Und der Korb war so voll, dass er übergangen ist. Dann habe ich immer größere Körbe getragen. Mit der Zeit habe ich die Zettel, die im Korb waren, gar nicht mehr getragen. Mhm. Und ich habe gesagt, das nennt man Treue und Vertrauen auf Lebenszeit. Mhm. Und die kann man nie, nie genug wertschätzen. Und vor allem, man kann ihr nie gerecht werden. Nicht? Mhm. Weil ich müsste für euch übers Meer gehen oder irgendeinen See austrinken oder irgendetwas. Ja. Nicht? Ich meine, und solche Dinge hat es auch wahrgegeben und es hat natürlich auch andere, ich meine, die überlebt nicht. Gerade weil ich Kommunist war, bin ich von der Kirche ja sehr bekämpft worden.
Ja, eben,
die Kirche hat schon so angefangen, die Kirche war damals eine Großmacht. Mhm. Wirklich eine Großmacht. Ja. Die eigentlich als fast oberste Instanz entschieden hat, was richtig ist und was falsch ist, auch in der Politik. Mhm. Und die Vorgänger von Maniago haben sich sklavisch auch dran gehalten. Und der Maniago, ein sehr selbstbewusster Mann, Gott sei Dank, der hat gesagt, mir da war mal da lange Vorträge gehalten, so wie ich ihn lange Vorträge halte. Ne? Und abends werden sie müde sein, ich auch. Er hat gesagt, entscheiden über politische Entscheidungen entscheidet derjenige und diejenigen, die dafür gewählt worden sind. Mhm. Und die Kirche wird nicht gewählt, wir werden gewählt von der Bevölkerung, deswegen entscheiden wir. Die Kirche hat ein Mitspracherecht, kann immer ihre Meinung äußern, wir werden auch ihr den notwendigen Respekt erweisen, aber Entscheidungen treffen wir nicht. Jugendgründung, sofort der Brief vom damaligen Bischof kommen, an den man ja gerichtet. Es gibt genügend Jugendorganisationen im Land. Eine politische Jugendorganisation braucht es nicht wortwörtlich. Und
das war der Gagi da,
oder? Ja, braucht es nicht. Und deswegen äußert die Kirche große Vorbehalte, die sie also in deutlicher Form zur Kenntnis bringen will. Ne? Mhm. Und der Mann hat gesagt, ja, wird schon sein, aber wir brauchen es, wir sind eh spät dran, nicht? Hat er gesagt. Nicht? Ja, das hat er wenigstens erkannt. Bei ihm war ja das, er war ja eine Figur wie der Bruno Kreisky. Nicht? Ich meine, mit all den Vorzügen und Mängeln, aber unverwechselbar. Einfach irgendwo, wie soll ich denn sagen, groß, nicht? Mhm. Denn er hat zum Beispiel für mich immer eine grässliche Haltung zur Opposition gehabt. Nicht? Ich meine, das hat er mir wörtlich erklärt, wie ich das Buch über ihn geschrieben habe. Noch zu Lebzeiten, die erste Auflage, so 77, 78 oder in den frühen 80er Jahren, so glaube ich war es. Dann hat er gesagt, ja, die Opposition ist etwas, die hat in Südtirol keine Existenzberechtigung. Und ich habe gesagt, ja, Silvius, ja, wie kannst du denn sowas sagen? Habe ich gesagt, die Opposition gehört zu jeder lebendigen Demokratie. Die hat eine Wächterrolle, die muss Dinge aufdecken, die man selber bemänteln will, weil man ja wieder Wahlen gewinnen will und so weiter. Na, die Opposition in unserem spezifischen Fall und so weiter, wir müssen gegen Rom zusammenhalten. Und ich gesagt, Moment, das hat vor dem Paket gegolten. Und du selber hast auf der Landesversammlung gesagt, nach dem Paket werden wieder die ganz normalen Spielregeln gelten, wie überall in Europa. Nicht? Was ein Schmarrn war, weil es nie der Fall war. Nicht? Und dann hat gesagt, ja, aber deswegen müssen wir trotzdem, wir sind allen bedroht und wir müssen uns abgrenzen und was weiß Gott. Und dann habe ich gesagt, mag alles sein, aber zur Opposition oder zur deutschsprachigen Opposition müssen wir doch versuchen, habe ich schon mit Peter Bruck und mit anderen in einer Resolution für eine Landesversammlung vor vielen, vielen Jahren zuvor als einer der zentralen Punkte formuliert. Nicht? Und dann sagt er, nein, ich bin ein begeisterter Gärtner und habe oben da in seiner Sommervilla, in seiner kleinen, einen vielen Garten und da wird alles, das Unkraut wird ausgerottet. Dann habe ich gesagt, ja, vergleichen Sie die Opposition. Ja, hat er gesagt, nicht? Stur und Ding. Und ich habe es dann auch so geschrieben. Und habe auch geschrieben, also diese Haltung ist sehr befremdend und sehr angriffswürdig. Und also ich habe ihm sonst viele Konzessionen gemacht, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, ich bringe es nicht übers Herz an einem solchen Mann, der eh nichts anderes hat und so viel getan hat für unser Land, da kleinlich Nein zu sagen, nicht nur um kritisch zu sein. Und weil das Buch ist ja viel, das erste Buch schon viel kritischer geschrieben worden und ich habe halt Stück für Stück halt dann Sätze ausgestrichen. Er hat mal gesagt, nein, und das geht mir nichts an und ich will da nichts reinreden und bitte nicht, dass du meinst und so weiter. Nicht? Ich war nicht, aber meinst nicht, dass die Leute könnten das halt falsch auffassen und so weiter. Und ich habe gesagt, Silvio, sie versteht dich schon nicht. Und
aber wen hat er dann als Opposition gemeint? Das war dann irgendwie Jenny, das war Dirtl und dann der Langer?
Ja, oder? Ja, alles, was nicht SVP war. Ja. Weil er hat gesagt, Opposition, das war wieder für mich, haben wir eh genug, nicht in den eigenen Reihen. Und zeitweilig war sie ja so stark, dass sie fast die Mehrheit gehabt hat. Nicht?
Mhm. Nicht? Aber war das dann irgendwie für einen Maniago schlimmer, so jemanden zu haben wie ein Dirtl? Oder ein Jenny, die quasi ja, Abtrünnige aus der eigenen Partei sind?
Nein, die haben ihn gestört insgesamt, weil sie haben ihn natürlich kritisiert. Ja. Nicht? Und der Jenny war auch ein großer Zyniker wie ich und war mitunter sehr ironisch und oft ein bisschen mehr, als ich ihm geraten habe, weil ich gesagt habe, irgendwann, ich würde nicht sagen, die Bauern haben die und die Privilegien, sondern ich würde sagen, die Talbauern, die große Obstwiesen und Kulturgründe haben und so weiter, die haben sie und diese Privilegien sind nicht also zu rechtfertigen. Die Bergbauern, die sollen jedes Privileg der Welt haben, weil sie dafür belohnt werden müssen, dass sie überhaupt unter diesen Bedingungen auf dem Hof bleiben und dadurch keine Zersiedelung, wie in ganz im übrigen Europa stattgefunden hat. Nicht? Und da war er hat oft, genauso wie ich, aber er ein bisschen mehr noch wie ich, um der Pointe willen den Inhalt geopfert. Nicht? Mhm. Und das ist natürlich oft ein Fehler, der mit der geistigen Hybris zusammenhängt nicht? Und mit dem, was meine Frau als Hochmut bezeichnet hat. Nicht? Und wo waren wir gerade? Sie haben gesagt,
bei der Kirche,
ja, schnell zur Kirche zurück. Nicht? Das war das Erste. Das Zweite, ich bin dann, was verschwiegen worden ist, nicht, dass die Partei mich gebeten hat. Ich wollte gar nicht, ich wollte für die Landtagswahlen kandidieren. Aber dann wollte ich einen richtigen Wahlkampf machen und habe einen amerikanischen Wahlkampf geführt, der völlig in Südtirol völlig unbekannt war, der aber nicht einmal auf meinem Mist gewachsen war, weil die geniale Idee hat mein Bruder gehabt, um ehrlich zu sein. Der hat gesagt, wir machen ganz was Neues, so dass die Leute sagen, sowas haben wir noch nie erlebt . Also generalstabsmäßig, aha, richtig, ja. Nicht? Ja, wirklich, ja. Das, weil das muss man, wenn man und wenn man das nicht tut, dann fällt man, dann ist man so ein Zierkandidat, nicht, der mit ein paar tausend Stimmen abgespeist wird und halt die Liste, wie man so schön hat, für die Partei bereichert hat. Nicht? Und das Zweite war dann, wie auf der Liste war und immer mehr Zuspruch gehabt habe und immer mehr Leute zu den Versammlungen gekommen sind und ich immer volle Seele gehabt habe und die Leute hier und da ins Schwärmen gekommen sind. Nicht einer ist einmal bei einer Versammlung aufgestanden, Akademiker, der hat Silbernagel geheißen, nicht, und war recht ein bekannter Mann und hat gesagt, der ist uns von Gott geschickt worden. Er hat nach der Versammlung gesagt, mir war so peinlich. Nicht? Ich meine, der ist uns von Gott geschickt. Also, wie der geredet hat und was der uns gesagt hat, ja, wenn wir den nicht wählen, dann sind wir die größten Trottel. Und dann hat er einen Kraftausdruck verwendet, also mit A, die es überhaupt gibt und so weiter. Nicht? Mir war es furchtbar peinlich, nicht? Weil ich immer gedacht habe, so, Erde öffne dich. Und weil das ist... Dann ist der katholische Familienverband und der KVW, die damals die stärksten Verbände im Land waren, mobilisiert worden. Und der Familienverband hat wirklich einen Kreuzzug gemacht gegen mich. Der Verbandsvorsitzende, ein gewisser Dr. Waldner, ist von Dorf zu Dorf gefahren. Von Dorf zu Dorf. Er hat noch selber, nachdem er später einer meiner glühendsten Anhänger geworden ist, so ändern sich halt die Zeiten und die kalten Kriege und alles. Und er hat auch gesagt, Hans, ich muss dich wirklich um Verzeihung bitten, ich habe so gegen dich gehetzt und du bist ganz anders und hätte es nur früher gewusst, ich wäre ein glühender Anhänger von dir gewesen, aber die Geistlichen haben halt gesagt, du bist der Kommunist und halt Ding und du hättest die Jugend gegen die Kirche auf und so weiter, was ich nie getan habe, nicht, ich meine. Und er hat wirklich einen Kreuzzug gemacht von in jedem Dorf hat er gegen mich Versammlungen gemacht und die sind gut besucht gewesen und hat halt gesagt, also kommunistische Gefahr und wir haben da die Eiterbeule im eigenen Haus und halt. Und in Brixen habe ich dann eine Versammlung, nur um zu zeigen, wie groß die Macht der Kirche war. Ja, ne? Ja. In Brixen habe ich eine Versammlung gehabt, im sogenannten großen Kultursaal, wie er damals geheißen hat, da werden so 300, 400 Leute mindestens Platz gehabt haben. Und dann habe ich gesehen, wie die Leute alle so Zettelchen gehabt haben und haben sie Fragen vorgelesen. Und eine war kritischer als die andere und eine war gehässiger als die andere. Und ich kann denen nur sagen, ich war entzückt, verzückt.
Aufgelegt, oder?
Nein. Das hat mir die Gelegenheit gegeben,
das war für Sie
toll zu kontern. Ja. Nicht? Toll zu kontern, ja. aus dem Angriff eine Verteidigung zu machen, die mir ungeheuer viel gebracht hat. Gegen den Willen der Veranstalter und derjenigen, die die Zettel verteilt haben, mit der man mich fertig machen wollte, habe ich in Brixen einen riesen Erfolg gehabt und fast nach jeder Antwort einen tosenden Applaus gekriegt und junge Geistliche sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, das machen wir nicht mehr mit, wir werden sie unterstützen.
Weil ich wollte gerade fragen, da waren ja sicher Geistliche danach dabei und haben die Reaktion angeschaut.
Die haben gesagt, da machen wir nicht mehr mit und wir werden sie unterstützen. Nicht? Und so groß war die Macht der Kirche. Und drei Geistliche, nachweisbar, es waren sicher mehr, haben am Wahlsonntag von der Kanzel gepredigt, man soll alle wählen, nur nicht mich. Und das ist in Italien, wo so viele Wahlfälschungen waren, wie soll ich sagen, ein Kriminalverbrechen, weil da ist eine Bestimmung im italienischen Strafgesetz drin gewesen, dass die Strafe, weder Mindest- noch Höchststrafe, die hat es nicht gegeben, es müssen 5 Jahre Haft verhängt werden. Wer am Wahlsonntag noch Propaganda für oder jemand macht, muss diese Dinge kriegen. Nicht? Und ich war damals schon geladen, muss ich sagen, nicht? Wirklich geladen, nicht? Weil ich habe trotz dieser Hetze und trotz der anonymen Flugzettel und trotz dieser ganzen Gemeinheiten in Südtirol mehr Stimmen gekriegt wie der Abgeordnete Dietl, der damals bekannter Mann war, mehr Stimmen in Südtirol. Und nur durch die Stimmen in Trentino, zu denen ich überhaupt keinen Kontakt gehabt habe, ist er ganz knapp durchgekommen, hat er mir nie verziehen, was mir leid getan hat. hat er mir nie verziehen. Obwohl ich, mein Gott, ich bin heute der Meinung und sage es auch jetzt den neuen Kandidaten, wenn sie kommen, um sich ein bisschen beraten zu lassen. Wenn du kandidierst, dann musst du den Willen haben, durchzukommen. Und sonst lass es. Mhm. Sonst lass es. Nicht? Mhm. Weil sonst ist nur überflüssige Liebesmühe und viel Einsatz und Eifer und, mhm. und Plage. Und da musst du den Siegerwillen haben. Nicht? Mhm. Und ich war schon glauben und wollte, nicht selber, aber waren genügend Leute da, die gesagt haben, wir zeigen das an. Ja. Und mhm. in der Nacht ist mir eingefallen, ich muss mit dem Dr. Maniaga drüber reden, weil der mag mich irgendwie, obwohl er mich oft zum Teufel wünscht und in seinen Augen also alles darstellt. Am schrecklichsten war er der Wallnöfer, der hat bei jeder Sitzung in Innsbruck Kontaktkomitee und so weiter mhm. gesagt, du bist eigentlich mit dem Hans Benedikter, der gründet unsere sozialdemokratische Partei und der hat so viel mit dem Zechtel zu tun und, mhm. Und mit dem und dem und so weiter. Mhm. Und man hat gesagt, na, das glaubt er nicht und so weiter. Mein Gott, du weißt ja, hat er gesagt, wie junge Leute seien, Revolution und das legt sich schon und so halt. Nicht? Mhm. Und bin nachher zu ihm gegangen und gesagt, ja, ich weiß, und das ist eine sehr schwerwiegende Angelegenheit. Und da haben sich Leute ganz, ganz grob versündigt und die wissen gar nicht, wie das bestraft wird und sind eigentlich aus meiner Sicht nur aufgehetzt worden. Aber ich kann da nur einen guten Rat geben, zeig sie nicht an. Mhm. Denn es wird sonst jahrelang und jahrzehntelang heißen, er hat Geistliche angezeigt. Ja. Nicht? Mhm. Und dann habe ich es Gott sei Dank nicht getan. Und später haben wir dann von den drei Leuten, zwei haben mir geschrieben und haben geschrieben, ja, es tut ihnen so unendlich leid. Und mhm. sie haben in der Zwischenzeit kennengelernt, die war in einem Ort nicht, und es war leider Gottes ganz anders und man wird oft getäuscht und halt, mhm. sie waren sehr, sehr nett und die Briefe haben immer aufgehalten und es mhm. ist auch ein Zeichen, dass man eigentlich sehr positiv, mhm. dass man Fehler bekennt, weil es fällt niemand leicht zu sagen, ich habe falsch gehandelt. Mhm. Ja, ich kann ganz sofort. Schau nur, ob da. Also so viele Niederungen, also mir tut oft Herzweh, wirklich. Mhm. Nicht?
Ja. Gut.
Ich meine, ich mag die Merkel schon nicht und muss mit ihr leben. Nicht? Ich meine, und leide darunter, dass eine Frau, die deren größte Qualität darin besteht, immer abzuwarten, wo bildet sich eine Mehrheit und mhm. dann setze ich mich an die Spitze dieser Idee, die von einem klugen Team beraten wird, das erkannt hat, die muss dem politischen Gegner eigentlich kurz vor den Wahlen nur die ganzen Wahlargumente wegnehmen, übernehmen. Das machen wir und wir machen es besser. Mindestlohn und so weiter. Ne? Und an der alles abperlt. Sie ist eine der Hauptverantwortlichen für diese tiefgehende Finanz- und Wirtschaftskrise, weil sie mit dem Schäuble und auch mit der FDP diese ganze Deregulierung der Märkte mitgetragen hat. Nicht? Die Märkte machen alles selber. Nicht? Man hat ja gesehen, mit welchen Folgen. Nicht? Ja, ne? Trinken Sie noch einen
Schluck? Nein, ich glaube, es ist genug. Nehmen. Danke.
Und mit der muss ich schon leben und ich tue mich schwer, wirklich. Aber die österreichische Innenpolitik ist ein Graus. Wirklich ein Graus. Weil so viel Intrigen und ungute Dinge und so auf niederem Niveau, wirklich auf niederem Niveau.
Mangel an irgendwelchem Weitblick oder Mangel an, also von Visionen.
Nein, es sind auch, es fehlen auch überhaupt, es fehlen einfach wirklich gute Leute. Ja, nicht? Ich meine, die lassen am ehesten nur den Brüll gelten, nicht? Weil der Brüll macht in Niederösterreich seine Sache ordentlich. Ja. Nicht? Und aber sonst, ich meine, wenn man so denkt, Spindlecker und die ganze auch da, SPÖ-Parteivorsitzende, mehr als lächeln, eigentlich bringt er nicht zustande, um aufrichtig zu sein. Und andere gute Leute, die waren, die sind in Korruption sofern verwickelt und das und das ist krass.
Ja, es ist ziemlich
ungerecht. Richtig grauslich, ja. Ne?
Ist mir eh gespannt, wie es dann im Herbst ausgehen wird. Also vielleicht kriegen sie eine Quittung präsentiert, man weiß es nicht.
Ja, mein Gott, aber was ist da? Ich meine, zwischen Blinden, Halbäugigen, Beinamputierten, Kopfamputierten, was will ich da? Nicht? Ich
meine, nein, Sie haben vollkommen recht, aber also was sich jetzt aus meiner Sicht tatsächlich ein klein wenig in Österreich verändert hat, ist, dass offensichtlich die Grünen, die
ja, Gott sei
in
Dank.
Keine Korruptionen
ja, ja,
verwickelt
Gott sei
sind,
Dank. Aber
dass die für einen größeren Teil wählbar sind.
Da, ja, und das ist.
Und die sind jetzt auch in drei Ländern, auch in der Landesregierung.
Gott sei Dank haben sie das gesagt, weil das ist.
Weil alles andere
ist. Erstens wird mir ums Herz warm, wenn ich höre, dass sich Leute für die Umwelt einsetzen. Mhm. Sie wissen ja, dass das für mich das wichtigste und größte Problem überhaupt ist. Mhm. Aber unabhängig davon stellen sie die Gerechten dar, die Sodoma und Gomorra gerettet haben. Und das ist gut, da bin ich da. Das war das Stichwort, das mir entfallen ist. Ja. Gott sei Dank. Also, die Ausnahme von der Regel. Und wenn sie kräftig zulegen, dann wäre das eine ganz große Sache.
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, die Hoffnung, dass sie kräftig zulegen, habe ich aufgegeben, aber vielleicht nehmen sie ein wenig zu.
Also, ja, zumindest. Na, man weiß nicht. Ich meine zum Beispiel in Tirol haben sie sich gut geschlagen.
Und
die Tiroler sind nicht gerade berühmt für ihr Umweltbewusstsein. Nicht?
Wobei das Inntal und vor allem dann auch auf Richtung Brenner, die leiden natürlich unter den ganzen Transit schon
ja,
sehr.
Aber sie sind auch furchtbar zerstritten.
Ja, ja.
Und das ist leider Gottes das, was, was mir so missfällt. Da gründet sie. Da entsteht einmal eine richtige Bewegung mit guten Grundzielen und so weiter. Und kaum sind sie gewählt und Konterhader und Abspaltungen und schrecklich. Ne? Als ob man nicht über alle Dinge erstens reden kann, aber da sind viele zu stur dazu und viele zu selbstgefällig und viele zu rechthaberisch. Man kann über alle Dinge reden, man kann völlig unterschiedlicher Meinung sein, weil wenn Sie mir sagen würden, ich bin mit all dem, was Sie gesagt haben, zu 100% nicht einverstanden. Deswegen würde sich für mich überhaupt nichts ändern. Ja. Denn das ist A, Ihr gutes Recht. Mhm. B, wüsste einige Gegenargumente, die würde ins Treffen führen. Aber ich würde nie eine persönliche Kränkung oder sonst irgendetwas ableiten, weil das Recht muss man einfach haben in einer Demokratie.
Also ich glaube tatsächlich, dass das auch ein wenig ein Manko der vielleicht auch deutschsprachigen ist. Also sei es jetzt in Deutschland oder in Österreich, dass die eigentlich ganz schwer mit Kritik umgehen können. Kritik ist sofort persönlicher Angriff und nicht, also Kritik kann ja auch was sein, jemanden einfach im Denken weiterzubringen, ja, oder seine Ideen zu schärfen.
Es gibt einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Ja. Der Unterschied besteht darin, dass in Deutschland diese Dinge auf einem relativ hohen Niveau ausgetragen werden und in Österreich leider Gottes jetzt schon unter Kellerniveau.
Das stimmt.
Das ist das Traurige.
Stimmt, ja.
Denn sonst sind die gegen Diskussionen, wo auch die Meinungen zusammenprallen und oft mit Wucht und oft mit Ungestüm nichts einzuhalten.
Na eben, ich finde sowas was Bereicherndes.
Das, ja klar.
Also wie Sie vorher gesagt haben, wir sind mit
genau. Streitkultur. Ne? Ich meine,
das ist doch
für mich gehört eigentlich erinnerungsmäßig manches, was mit diesem Begriff zu tun hat, zu den schönsten Erinnerungen, die es gibt, weil man zum Beispiel zu Maniago, wie man so ein gutes Verhältnis gehabt hat, wir waren so verschiedener Meinung, bis zum Schluss. Nicht? Mhm. Nicht, er hat mich vor dem Nachfolger, den ich aufgebaut habe, so gewarnt. Mhm. Nicht,
das gesagt,
machen Sie nicht den Fehler, mach nicht den Fehler und schau, ich beschwöre dich und was weiß Gott. Mhm. Und ich habe, aber das gehört dazu. Nicht? Das gehört dazu. Man kann, das Schlimmste ist, wenn man eben, man hat es ja gesehen in der Geschichte, nicht? Gleichförmig denkt.
Genau.
Gleichförmig. Genau. So. Alles wird nach einem bestimmten, alles wird abgezirkelt und genau bemessen und dann marschieren wir in die falsche Richtung.
Ja. Ich hätte noch zwei Themen, die ich ganz gern mit Ihnen besprechen würde. Aber wenn es Ihnen zu viel wird, dann müssen Sie mir es einfach sagen.
Ich mache es ganz kurz und bündig.
Also wegen mir wirklich, ich finde das ganz, ganz spannend, wenn Sie viel erzählen, weil es für mich dadurch auch plastischer wird, das Ganze. Also es ist eher...
Aber ich bin schon so plastisch, dass ich als Gruselfigur im Wachsfigurenkabinett...
Nein, auf keinen Fall. Nein, aber also wenn es Ihnen zu viel wird... Dann müssen Sie mir es einfach sagen.
Ja, ja. Na, gerne.
Schließt ein bisschen an das Vorherige an, weil ich mir denke, da hat es sehr enge Kontakte gegeben. Wir haben vorher die Dolomiten schon kurz angesprochen, ja. Die ja schon lange Zeit bis heute eine prägende Rolle in der öffentlichen Meinung in Südtirol spielt und die Ihnen ja auch nicht wohlgesonnen war.
Ich habe, um kurz zu sein, mit den Dolomiten alle Höhepunkte und alle Tiefpunkte erlebt. Das heißt, in den ersten Jahren bin ich zwischen angegriffen, verleumdet, totgeschwiegen, alles worden. Mhm. Ich war, wie gesagt, einfach ein Feind, ein Mensch, den es in Südtirol nicht braucht, den es in dieser Ausformung nicht geben dürfte, der das heilige Bild des heiligen Landes Tirol in Frage stellt und gefährdet, allein durch seine Präsenz. Eine, wie soll ich sagen, überflüssig, unnütz und schnell auszuradieren. Mhm. Dann eines Tages hat mich der Ebner Senior angesprochen, dann haben wir sehr gute Kontakte entwickelt, zu ihm und nur zu ihm direkt eine Freundschaft, die bis zu seinem Tode gedauert hat. Mit seinem Tod bin ich von einem Moment zum anderen wieder in Ungnade gefallen und alle Verbindungen sind gekappt worden und ich bin eigentlich nur mal totgeschwiegen worden. Nicht? Und dann hat es inzwischen, gerade nach meinem Abschied dann aus der Politik, so Phasen gegeben, wo man mich so ein bisschen toleriert hat und so weiter, aber weiter nicht. Nicht? Ich habe immer die Meinung vertreten, man muss unterscheiden. Die Rolle der Athesia, der Dolomiten, in schwierigen Zeiten war so, dass sie für das Land viel getan haben. Nicht? Und dass sie eine mitprägende und entscheidende Rolle gespielt haben, um das Land auch vor Gefahren zu schützen. Weil wenn sie zum Beispiel bei den ersten Bumser-Aktionen das eher begrüßt hätten und so weiter, dann wäre wirklich ein Art Aufstand.
Ja, ja.
Und der wäre im Blut ertränkt worden. Nicht? Und so haben sie das scharf verurteilt, aber zugleich auch die Frage gestellt, also warum dies alles? Und sagen wir, ich glaube, dass sie da eine sehr verdienstvolle Rolle insgesamt gespielt haben, die von der Bevölkerung lang nicht verstanden worden ist. Die Dolomiten in den ersten Jahren nach Kriegsende mit Canonicus Campo und so weiter, also da muss ich sagen, Hut ab, da haben sie viel getan, für den Zusammenhalt auch der Volksgruppe und so weiter. Und dann kommen natürlich die negativen Seiten, dass sie in dem Moment, wo sie Konkurrenz gekriegt haben, sich damit nicht abfinden konnten und auch ein Feindbild entwickelt haben und dann entweder die gegnerischen Blätter oder die Konkurrenzblätter aufgekauft haben und übernommen haben oder versucht haben, sie tot zu kriegen. Nicht? Das ist die andere Seite. Nicht? Sicher ist, dass heute die Medienvielfalt viel größer geworden ist und dass sie lang nicht mehr die Rolle spielen, die sie einmal gespielt haben. Denn heute gibt es die Tageszeitung, die viel gelesen wird und recht gut gemacht wird und vor allem dafür sorgt, dass sehr viele Skandale aufgedeckt werden. Was ganz, ganz wichtig ist, in der Hinsicht gehört ihnen ja eine Medaille verliehen. Und die FF, von der die neuesten Gerüchte besagen, dass die Dolomiten sie über irgendwelche Mittelsleute aufgekauft hätte.
Ja.
Und ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, das ein bisschen abzuchecken, weil ich zwar Verbindungen habe, auch in diesem Lager und die Leute, die ich dann kontaktieren werde, wenn sie zum Teil aus dem Urlaub zurückgekommen sind, die wissen da schon Bescheid. Nicht? Mhm. Aber im Moment bin ich überfragt. Nicht? Ich meine, denn es kann sich auch nur um Gerüchte handeln. Gerüchte werden bei uns viele in die Welt gesetzt und die meisten sind nicht wahr, weil es wird viel getratscht und geplappert und dann weitererzählt und vergrößert und so weiter, wie überall, nicht? Wir unterscheiden uns. Wir sind ja keine eigene Spezies Mensch, sondern genauso wie, ich sage immer, ich meine, was heißt Tirol, dass, wenn das so herausgestellt wird, sage ich, Kärnten, Steirer, Niederösterreicher, sind alle eine Spezies für sich, nicht? Ich meine, aber sie gehören halt zu einer größeren Einheit, nicht? Ich meine, und ich habe den Unterrichtsminister Trimmel sehr gern gehabt. Es war ein wahnsinnig gescheiter Mensch, ein ganz großer Freund unseres Landes, der hat mir die Genehmigung damals gegeben, früher abzuschließen. Und er war wirklich gescheit, nur die größte Sünde, die er jemals hat begehen können, war, eine eigene österreichische Sprache zu kreieren, nicht? Ich meine, und das natürlich geht nicht, nicht? Denn ich meine, auch die Geschichte zeigt, ich meine, dass man nach dem Ersten Weltkrieg den Anschluss wollte, nicht? Ich meine, und zwar bis zum Körner, nicht? Und ich glaube, die Dolomiten täten gut daran, sich zu öffnen. Wenn sie, ich habe es ihnen auch gesagt, aber da ist so, dass man sich besser die Worte sparen würde, denn ich habe ihnen gesagt, wenn ihr schreibt Tagblatt der Südtiroler, dann bedeutet das, dass man der Vielfalt gerecht werden muss. Man hat das zum Teil getan, weil jetzt zum Beispiel über die Freiheitlichen oder über andere politische Formationen wird wenigstens auch berichtet. Früher sind sie nur totgeschwiegen worden. Und jetzt, je stärker sie werden, umso mehr trägt man ihnen auch Rechnung. Also ganz verstockt sind sie nicht, das kann man nicht sagen. Aber man müsste das, was die Dolomiten aus meiner Sicht völlig falsch machen, vor allem journalistisch falsch machen und damit allen Prinzipien des Qualitätsjournalismus, weil sonst ist eine gute Tageszeitung für ein kleines Land, nicht? Kann man nichts sagen, nicht? Wo man den journalistischen Qualitätsprinzipien also nicht nur widerspricht, sondern sie zum Teil auf den Kopf stellt, ist, dass wenn man irgendjemand angreift, müsste man eine eigene Spalte kreieren, wo die Gegenmeinung veröffentlicht wird. Nicht? Und der Betroffene müsste immer selbst die Möglichkeit haben, mhm, seinen Standpunkt zu äußern. Das, ich habe ein Leben lang dafür gekämpft, völlig vergeblich, nicht nur auf die Dolomiten bezogen, sondern auch auf andere Organe. Es ist einfach nicht möglich, weil man sagt dann, ja, wir haben ja die Leserbriefe. Und sage, ja, das eine ist, auf redaktionellen Seiten groß angegriffen zu werden und kritisiert zu werden und dann in eigener Sache einen Leserbrief zu schreiben. Nicht? Ja. Ich meine, und das ist Dolomiten. Nicht? Ich meine, sagen wir, aber ich würde sagen, dass wir heute bei der Medienvielfalt auch durch die neuen elektronischen Medien, die ja immer größere Rolle spielen, also große Fortschritte gemacht haben. Wenn wir auf allen Ebenen solche Fortschritte gemacht hätten, dann könnten wir zufrieden sein.
Aber ich stelle mir das ja ganz schwierig vor, wenn Sie dann auch Anfang der 60er Jahre aus Österreich zurückkommen, sind Referent, Pressereferent für die Partei und werden aber von der Dolomiten nicht...
Ja, aber der Maniaka ist auch von den Dolomiten geschnitten worden und hat, das war ja das Gute, ja und wie, das ist... Und hat dann zeitweilig jeden Kontakt abgebrochen. Ach. Und zum Beispiel zum Alto Adige, zur italienischen Zeitung, die einige Mal ganz gehässige Dinge verbreitet haben, die nicht gestimmt haben, hat gesagt, die offiziellen Pressemitteilungen gehen in Zukunft nicht mehr an den Alto Adige. Und dann ist es besser geworden. Ja. Und ja, mein Gott, ich meine, wie er das erste Mal kandidiert hat, hat man ihn angegriffen, weil man gesagt hat, er ist ja halb Italiener und auf einer Schublade, die damals natürlich sehr gängig war, nicht? Er ist auch nicht durchgekommen, das hat er ihnen nie verziehen. Aber immer, wie soll ich denn sagen, hat immer großen Abstand gehalten. Mhm. Ich weiß das zum Beispiel, ich wollte mal das Buch über ihn weil ich gebeten worden bin von meinem Kollegen Michel Ebner, nicht? Er hat gesagt, machen wir das doch gemeinsam. Und ich habe mir gedacht, ja, spricht eigentlich nichts dagegen, weil schreiben du ja ist und er macht, kümmert sich dann halt um die Bilder und die sind eh im Archiv zugänglich, vor allem Privatarchiv Maniago. Und sie haben selber auch ein großes Archiv, da spricht nichts dagegen. Und dann hat auch eine etwas eigennützige Absicht eine Rolle gespielt, die ich auch nicht verschweigen möchte, dass ich mir gedacht habe, dann wird das Buch natürlich ungeheuer
beworben.
Umworben und eine Veröffentlichung jagt die andere und das kommt dann, die Honorare sind ja so, dass man sie vergessen kann, da kann man jemanden zum Essen einladen, mehr nicht, nicht. Ich meine, weil man kriegt 7,5% bei der These und die muss man A versteuern und B wird dann noch ein bestimmter Prozentsatz abgezogen und so weiter. Okay. Weil die ganzen Exemplare, die sie verschicken
lohnt sich nicht wirklich.
Finanziell tut mir jeder der Barmen, der davon leben müsste, weil ich wirklich die Bücher, die ich geschrieben habe, waren alles Bestseller. Aber finanziell war es wirklich lächerlich einfach. Ne? Und da hat man ja, kommt überhaupt nicht in Frage. Also das dann schreiben wir es lieber nicht und so weiter. Ne? Das, da bin ich ganz dagegen und so weiter. Und die hat man dem guten Kollegen beibringen müssen, dass er, und er war stocksauer und beleidigt. Und Das war eigentlich kein großes Problem, außer dass es natürlich im parlamentarischen Alltag dann schon ein Problem ist, wenn man total totgeschwiegen wird, weil die Leute sagen, ja, von dem hört man nichts. Und wenn man nichts hört, dann tut er offenbar nichts. Ne? Ja. Und dann hätte ich auch für bestimmte, für Beispiel für meinen Bruder halt, mich mehr kompromissbereit dafür verschiedene Dinge zeigen müssen. Und ich habe gesagt, die Kompromissbereitschaft geht unendlich weit, aber nicht, wenn es um Prinzipien geht, von denen ich ein ganzes Leben lang überzeugt war und mit denen ich sterben möchte. Ne? Das nenne ich positive Sturheit. Ja. Ne?
Aber das heißt, jetzt in den 60er, 70er Jahren, also vor allem in 60er Jahren, würden Sie sagen, die Dolomiten war eine Zeitung, die bestimmte Richtungen in der SVP protegiert hat?
Ja, ja.
Oder die versucht hat, ihre eigene Politik zu machen?
Ach, beides ist richtig. Mhm. Beides ist richtig. Ne? Und die vor allem, und das geht eigentlich bis heute furchtbar gerne, entscheidend mitspielen möchte. Nicht? Mhm. Und ihr, wenn ihr immer gesagt, eure Rolle wäre die des Schiedsrichters. Mhm. Nicht? Ich kann nicht Part in causa sein. Mhm. Nicht? Mhm. Es geht nicht gut. Pars in causa geht nicht.
Dann hätte ich noch einen letzten Aspekt, der mich also interessieren würde. Es hat ja zu dem Zeitpunkt dann einige Parteien für die italienischsprachige Bevölkerung gegeben. Mhm. Sagen wir die ganze Bandbreite. MSI ist natürlich war nie ein Ansprechpartner, aber gab es zum Beispiel mit den anderen Parteien Kontakte, also ich denke jetzt gerade auch an die Sozialisten bzw. Sozialdemokraten, wo es doch zumindest jetzt aus ihrer Sicht inhaltliche Anknüpfungspunkte gegeben hat.
Wir haben
also ja, Sie haben vorher den Verlauf erwähnt.
Ja, wir sind immer, die Italiener waren laut Autonomiestatut immer in der Landesregierung vertreten. Ja. Also somit war es nicht, da war kein positiver oder negativer Ermessensspielraum. Wir haben vorwiegend, die Partei hat vorwiegend mit der Demokratia Christiana zusammengearbeitet, weil man gesagt hat, wir sind eine Art Schwesterpartei, nicht? Und man war ja ein bitterer Krieg in den 80er Jahren noch, ob man sich da der christlichen Internationale und dem der EVP im Europaparlament und so weiter anschließt. Und man war auch die ganze Zeit dabei und jetzt ist man ein bisschen autonomer geworden. Jetzt ist es so, dass die italienische Parteienlandschaft nach der Zerschlagung der DC und des BSI so zersplittert ist, dass wir wiederum wenig Ermessensmöglichkeiten haben. Denn Parteien, mit denen wir vielleicht gerne zusammenarbeiten müssten, die haben kein Gewicht, haben keine Vertretung und so weiter. Nicht? Ich meine, das zum Beispiel bei den Sozialdemokraten gibt es nicht mehr im Prinzip. Nicht? Ich meine, der Letzte, der in der Landesregierung vertreten war, von Drin, ist kürzlich hochbetagt gestorben. Und mit Berlusconi ist BDL und vorher Alleanza Nazionale mit Fini und so weiter, wollten wir aus guten Gründen nicht zusammenarbeiten. Und das, glaube ich, versteht jeder, der die Gehässigkeiten der Bianco Fiore und anderer, ich meine, das ist ja, ich denke mal oft, also wie soll ich denn sagen, politisch verkalkt, unbeweglich, nicht mehr imstande, das eigene Denken zur Geltung zu bringen, das verstehe ich bei einem verkalkten 90-Jährigen. aber bei einer jungen Frau, die sich so prostituiert, die sagt, Silvio ist mein Gott und was weiß Gott und die schrecklich, ich meine, ja. Und da ist es so, dass wir in einer sehr unguten Situation sind, weil wir kommen, das kann man wirklich auch der Partei zubilligen, der ich längst schon skeptisch und zum Teil ablehnend gegenüberstehe, seit vielen, vielen Jahren. Wir kommen den Italienern wirklich überall weit entgegen. Mhm. Nicht? Und für viele Leute zu weit. Nicht? Sie sind fast in vielen, sagen wir, sie sind in vielen Körperschaften und so weiter weit über ihr Gewicht hinaus vertreten. Mhm. Es gibt nach wie vor Körperschaften, wo fast nur Italiener drin sind. Wir brechen hier und da unsere Prinzipien, was im Einzelfall ja ganz gut ist, mit der Zweisprachigkeit, mit verschiedenen Dingen, die vom Autonomiestatut vorgeschrieben sind. Wir haben sogar, was ich sehr fragwürdig empfinde, die Idee jetzt schon lanciert, ja, vielleicht können wir in den nächsten Jahren den ethnischen Proporz abschaffen. Mhm. Und das wäre nicht gefährlich wegen des ethnischen Proporzes, sondern gefährlich, weil wenn einmal ein Paket aufgeschnürt wird, dann ist es offen. Nicht.
Vor allem kann Südtirol dann nicht mehr argumentieren, Monti oder jetzt Letta nimmt uns die
Autonomie weg. Das meine ich ja. Nein, aber vor allem ist es so dann, dass der Präzedenzfall, da ist nach dem italienischen Recht spielt der Präzedenzfall, das italienische Recht ist ja reines Formalrecht, nicht? Ich meine, und der Präzedenzfall wird dann immer hergezogen, um neue Dinge zu rechtfertigen. Mhm. Ja, das ist ja bereits so ja, und so. Ja. Und der Richter im übertragenen Sinn, in dem Fall die Politiker, haben dann wenig Spielraum. Ja. Nicht? Ich meine, und da weicht man etwas von innen auf, weil ich bin der Meinung, man kann ihnen in gewissen Situationen nur weiter entgegenkommen. Aber man müsste etwas, man könnte ihnen unendlich weit entgegenkommen, sogar nicht bis zur Opferung eigener wichtiger Position, aber in der Alltagspolitik hätte keine Probleme. Nur müssten sie einmal bereit sein, den Rütli-Schwur abzulegen, und zwar glaubwürdig, indem sie sich zur Autonomie und zu den ganzen Errungenschaften, von denen sie zehren, nicht? Weil es gibt keine Volksgruppe in ganz Italien, der so gut geht wie den Italienern in Südtirol. Nicht? Und sie haben nichts dazu beigetragen, sondern haben alles immer sabotiert und bekämpft und gehetzt dagegen. Nicht? Also sie genießen die Segnungen, und ganz ungerecht ist es ja bei Trient, nicht? Weil Trient sind Vollitaliener, haben die gleiche Autonomie wie wir, ohne Belastungen aber. Und das wird dann noch so als Ding raumübergreifend und so weiter, da genauso mit der Region und so weiter, da wie große Schwierigkeiten, weil die Region ist eine Geldverpulverungsmaschinerie, die keine Zuständigkeiten hat, keine Existenzberechtigung, die sich längst schon überlebt hat, ein typisches italienisch geprägtes Diskussionsorgan, wo die Leute, ich bin mit dem Franz Baal seit vielen Jahren befreundet, ist er, stammt aus meiner Schicht, sagen wir, die ich großgezogen habe, und er war viele, viele Jahre Präsident des Regionalrates, ein sehr guter, aber er selber hat gesagt, also die Zuständigkeiten sind alle an das Land übergegangen. Er hat gesagt, ich muss, er war dann stellvertretender Landeshauptmann eine Zeit lang, beziehungsweise hat die deutsche Sprachgruppe im Regionalrat also angeführt und hat gesagt, Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, viel Geld zu haben und keine Zuständigkeiten. Und ich mache aus der Not eine Tugend und habe zum Beispiel ein Referat für Europa geschaffen. Mhm. Und kann damit und habe damit x Leute nach England an Universitäten geschickt und Leute, die in Bournemouth Sommerkurse absolviert haben und gut Englisch gelernt haben, und hat die Kontakte zu Kroatien und zum ganzen Raum da ausgeweitet. Mhm. Weil er kreativ denken kann und gesagt hat, mein Gott, ich muss was erfinden. Ich meine, aber es waren keine Zuständigkeiten, sie sind nirgendwo ersichtlich, und die Leute haben zum Teil auch gesagt, ich meine, mit welchem Recht macht er das eigentlich? Nicht? Ich meine, und da habe ich große Schwierigkeiten, und ich glaube, dass wir da auch sehr schwierigen Zeiten entgegengehen, denn es ist auch für uns schwierig, in einer italienischen Parteienlandschaft auf nationaler Ebene uns zu bewegen, die nur mehr aus Chaos besteht. Ja. Aus Chaos, aus Anwürfen. No, ich habe mir gedacht, die österreichische Grenze kann nicht unterschritten werden, nicht? Aber sie kann es doch. Nicht? Ich meine, weil das, was sich im Parlament hier und da abspielt und was der Griller über die Parlamentarier sagt und über das Parlament, also ein Scheißhaus und so übersetzt, nicht? Ich meine, also man tut sich nur mehr schämen. Ich, wenn ich italienische Zeitungen aufschlage und ich muss sie täglich lesen, um informiert zu sein, dann komme ich hier und da zum Mittagessen, und da sagt die Elfi, warum bist du denn so ernst? Da sage ich, weil mir jetzt die beiden großen italienischen Tageszeitungen gelesen, wie jeden Tag, Corriere della Sera und die Repubblica. Mhm. Und sogar diese Zeitungen sind heute auf einem Niveau, wo einem schlecht wird. Und es ist so traurig, dass dieses einstmals so großartige Kulturvolk, das so viel für die europäische Kultur getan hat und das von mir deswegen auch immer bewundert worden ist, heute so verkommen ist, heute nur mehr Neid und Hass und Böbeleien, und die elektronischen Medien haben ja das Ganze noch vervielfacht. Nicht? Weil was da auch in Südtirol, die Dolomiten haben ein Ding, Stoll heißt, und die Tageszeitung hat ein. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe es oft gelesen, also nach einem Artikel über ein bestimmtes Reizthema, 60, 70, 80 Eintragungen und so weiter, davon zwei Drittel, drei Viertel, eher drei Viertel als zwei Drittel, also unterste Schublade, Auswurf der Menschheit, nicht, ich meine. Und dann soll man nicht deprimiert sein. Ne? Natürlich ist man deprimiert, nicht, weil es man kapselt sich auch deshalb. Ich bin ja ein sehr kontaktfreudiger Mensch, aber ich gehe zu vielen Dingen überhaupt nicht mehr hin, weil ich das Ganze einfach nicht mehr hören will und denke lieber an die Kathedrale von Ili an diese Dinge. Ja, nicht. Ja, ja. Gut, das ist auch das Vorrecht des Alters. Nicht. Ich meine, man hat, wenn man älter wird, nur mal einen sehr kostbaren Schatz, nämlich jenen der eigenen Erinnerungen. Und ich habe ein sehr interessantes Leben gehabt, habe unglaublich viele interessante Dinge kennengelernt, interessante Menschen, war oft mitten in größere Spiele verwickelt, die für einen kleinen Bergbauernbuben also wirklich groß genug waren, und bin eigentlich mit all dem recht zufrieden. Und dass ich mir die innere und äußere Unabhängigkeit bewahrt habe, das sowieso. Nicht? Mhm. Aber sonst wird einem der Abschied aus dieser Welt sehr leicht gemacht. Ja. Wirklich. Ja. Sehr, sehr leicht. Ja. Ihr geht oben durch die schönen Buchenwälder, die so einzigartig sind, die so groß sind. Bäume, die in den Himmel ragen, wie die gotischen, in den gotischen Kathedralen, die alles tragenden Säulen. Ja. Und der Mensch, wenn er sich drunter stellt, ich habe hier eine Aufnahme gemacht, hat gesagt, Elfi, bitte sei so nicht, stell dich unter den Baum. Mhm. Und wenn man nicht ein Weitwinkelobjektiv hat, dann kann man den Baum gar nicht aufnehmen, ja, so groß ist er nicht. Ja. Und der Mensch ist so eine winzige Ameise und denke mir, was sind wir für armselige Geschöpfe, die alles nehmen wir so ernst und selber nimmt man sich furchtbar ernst und meint, man sei wichtig und so weiter. Wir sind kleine Ameisen, nichts weiter. Ne? Und spielen eine kleine Rolle und meinen, wir haben mit der Weltpolitik zu tun und merken gar nicht, dass wir eigentlich Narren sind. Ne? Aber Shakespeare sagt so viel schöner, weil da ist der Narr immer der wirklich Weise. Nicht? Es ist ein Märchen, von einem Narren erzählt, voll Unsinn und bedeutet nichts. Aber es bedeutet alles. Nämlich, ja. Das ist das Schöne. Nicht? Und ich bin einmal gefragt worden, das zum Abschluss, was würden Sie, hat jemand, eine deutsche Zeitung, mir mal gefragt, was würden Sie, wenn Sie auf einer einsamen Insel stranden würden, mitnehmen? Mhm. Dann habe ich gesagt, das, was ich mitnehmen würde, wäre die pure Verzweiflung, weil ich so patschert bin, dass ich mich überhaupt, selbst wenn die Bäume voller Früchte wären, ich würde wahrscheinlich verhungern. Ich meine, weil ich zwei linke Hände habe. Nicht? Aber mitnehmen würde mir die Bibel, weil, gerade weil ich kein gläubiger Mensch bin, aber weil es ein großes, einzigartiges literarisches Kunstwerk ist, die Bergpredigt oder die Maria-Verkündigung, nicht? Mit diesem wunderbaren Vergleich, also das, und das Kind hüpfte vor Freude in ihrem Schoß. Nicht? Ich meine, wer kann es schöner formulieren? Nicht? Ich meine, man sagt ja auch, das Kind unterm Herzen tragen, ist auch so ein wunderbarer Ausdruck, der eigentlich allein schon ein Kunstwerk ist. Nicht? Und oft sind da die kleinen Dinge. Ich bin ja ein großer Anhänger von Stifter. Großer Anhänger von Stifter. Und erinnere mich immer an den Vergleich, der Mensch kann Monumentalbauten bauen und der Erdbeben kommt und zerstört alles. Aber die kleinen Halme, die sind so biegsam. Der Wind weht sie hin und her. Und das sind die kleinen Wunder, die Großen eigentlich erst erklären und möglich machen. Nicht? Und einfach ein wunderbarer Vergleich. Nicht? Und ein wunderbares Werk und ein Mensch, der es wie so viele österreichische und deutsche und französische und englische Schriftsteller so schwer gehabt hat. Nicht? Und von den Musikern ganz abgesehen. Und Ich glaube einfach, dass es letzten Endes, jetzt bin ich abgeschweift, was würde ich noch mitnehmen? Eine Anthologie der deutschen Gedichte von Beginn bis weit über Ben hinaus. Auch der Weinheber gehört dazu, trotz seiner Vergangenheit, wunderbare Gedichte geschrieben, also wunderbare. Glocken und Jan, Thymian und Mohn, ach, du fernes Ahnen, ach, ein fernes Ahnen hat das Herz davon. Und ach Gott, ich meine, na, es gibt so wunderbare Dinge. Und dann bei der Bibel, die Paulus, das über Glaube, Hoffnung, Liebe und so weiter, habe ich mir auch gewünscht, wenn ich mal sterben werde, dass das in den Mittelpunkt gestellt wird. Mhm. Also nur das. Und ich habe jemand schon gebeten, der gesagt hat, er wird mir die Grabrede, er möchte gerne meine Grabrede. Mhm. Also habe ich gesagt, wahrhaft bitte nicht. Mhm. Ich mag nicht verherrlicht werden, denn je ehrlicher man jemand mit all den guten Taten, die er vollbracht hat, schildert, aber zumindest die Schwächen und Fehler und Irrtümer und Unzulänglichkeiten anklingen lässt. Weil ich sage, sonst ist die letzte Lüge wird dann am Grab zelebriert und das, dann drehe ich mich um, habe ich gesagt, dann werde ich ein Vampir, nicht? Ich möchte sowieso den unseligen Wunsch, also als Vampir zurückzukehren und viele Leute zu beißen. Nicht? Das wär, also für das würde ich alles geben. Also wenn, das
wär für mich, wer weiß.
Ja, ich sage ja, wenn meine Frau sagt, da bin ich guten Mutes, nicht? Dann sage ich, und wenn, nicht? Weil da hat der Luis Thunwalder uns so nett erzählt, der hat mit einem Kapuzinerpater, mit einem recht intelligenten, diskutiert und hat gesagt, mein Gott, Maria Himmelfahrt und Christi Himmelfahrt und das und über Wasser waren, sind ja lauter Märchen, ich meine, das sind Fabeln und für gläubigen Menschen, die man halt dann in Abhängigkeit gehalten hat und Jenseits gibt es sowieso nicht und Gerechtigkeit und Ahne und so weiter. Und der hat ihn angehört und hat gesagt, und wenn? Das war das Einzige, was er gesagt hat. Und wenn? Nicht?
Gescheit, wirklich ja, sehr gescheit.
Gescheit, ja, gell? Ja, wirklich. Mit zwei Sätzen und einem Fragezeichen hat er praktisch das Gleichgewicht der Argumentation wiederhergestellt. Mhm. Nicht?
Aber ich glaube, wenn Sie heutzutage auf einer einsamen Insel landen würden, würden Sie wahrscheinlich auch Ihr Standardwerk über die gotischen Kirchen mitnehmen, oder?
Die sind zu schwer, die würde ich nicht tragen können.
Das wird wahrscheinlich
wie zwölf Kinder. Ja, aber das, was ich mitnehmen würde, wäre auch das Gesamtwerk von Shakespeare.
Ah, aha.
Das würde ich unter allen Umständen mitnehmen, weil ich glaube ich wirklich sagen kann, ihr habt alles gelesen, alle seine Werke, auch die Schwächeren, die auch noch großartig genug sind, die Sonette und für mich ist er einfach, wie soll ich sagen, eine Ausnahmeerscheinung. Und dass die Engländer ihn haben, darum beneide ich sie nicht, denn man braucht Goethe und Schiller und Grillparzer gemeinsam, um einen Shakespeare darzustellen.
Ja,
ob es ihn gegeben hat oder nicht, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist das Werk.
Das Werk, nicht? Ja. Genau. Na, das ist doch ein schöner Schluss, oder?
Ich glaube auch.
Dann bedanke ich mich
wieder mal
herzlichst bei Ihnen.
Ich habe überhaupt nichts zu danken.